Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Schau mal». Es ist ein ereignisreiches Jahr hinter uns im 25. und wir kommen zurück mit den alljährlichen Top 10. Jetzt heute werden wir uns der Top 10 Serie vom 25 widmen. Zusammen mit meinen Kollegen am Start, Moski und Mephisto. Seid ihr da? Seid ihr am Mic? Seid ihr
ready? Hello! Wir sind am Start. Voll am Start. Es läuft. Wir sind bereit für die erste Best-of-Folge vom laufenden Jahr.
Yes. Und wie immer freue ich mich eigentlich schon das ganze Jahr drauf, auf die Folgen. Das habe ich mega gern und bin wirklich gespannt, was ihr da habt, weil das wissen wir ja nicht voneinander.
Das tun wir uns eben alles nicht sagen. Gell?
Genau, dann ist das da ein bisschen Überraschung, auch für uns und nicht nur für unsere ZuhörerInnen. Und ja, ich habe das Glas Wein, gebührend zu dem. Und freue mich jetzt, was da rauskommt.
Ja, ja. Ja, wir gehen ja hinten vor. Also wir fangen jeweils mit dem Platz 10 an und kämpfen uns dann richtig Treppli vor. Und das wird eine spannende Geschichte, glaube ich. Ich habe da auch noch, ich weiß nicht, wie es euch ist, gegangen im Vorfeld, ein paar Plätze noch hin und her geschoben. Sogar noch relativ kurzfristig. Wie war es bei euch gewesen, bei diesen Top 10? Sind die steingemeißelt gewesen?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Mir ist es ein bisschen gleich gegangen. Ich musste ein bisschen hin und her schieben, auf und ab. Haben wir doch noch mal überlegen. Oder nein, wir haben ja noch so die klassischen Serien, die wirklich noch auf den letzten Drücker vom Jahr noch reinkommen. Da sind unter anderem auch ganz grosse dabei, Stranger Things, Fallout und so weiter, die ja sogar noch ins neue Jahr fallen. Wo ich aber wirklich, also was ist jetzt neue Jahr geht und noch läuft, habe ich jetzt nicht reingenommen. Kann ich schon mal sagen.
Mhm. Und bei dir, Moski, wie ist es dir gegangen mit diesen Top 10?
Also ich habe es wirklich sehr gutes Serienjahr gefunden, muss ich sagen. Ich habe 28 aktuelle Serien gesehen. Das ist wirklich sehr viel.
Boah.
Und ich muss... Ja, es ist ja nicht viel, es sind Serien, oder? Mit irgendwie 10 oder mehr Folgen. Und ich muss sagen, ich habe ein hervorragendes Serienjahr gefunden. Und ich tue schon ein bisschen spoilern, nämlich ich habe weder The Bear noch Slow Horses oder The Last of Us in meinen Top 10. Und das mal etwas heissen, weil das sind keine schlechten Serien. Und die haben es bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Also das tue ich schon, geht schon vorweg, schon so ein bisschen, also... Drum
da kann ich mich bei dir anschliessen. Das kann ich bei mir gerade anschliessen. Ja. In genau gleichen Serien, auch nicht in den Top 10, kann ich auch schon mal voraussagen. Nach wie vor empfehle ich natürlich die Serien, aber es haben einfach andere, habe ich da vorgenommen. Die wären jetzt eher so ein bisschen im Bereich, kann man auch noch erwähnen, aber ja, genau.
Absolut. Und eben, es ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich dem sagen, weißt, es ist ja eine Feeling-Sache, wo sieht man jetzt etwas noch drinnen, bei mir ist ja der wieder rausgefallen, also lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon ein persönliches Empfinden, das ist ja bei uns jetzt hier in diesen Top 10 garantiert, dass das ein bisschen ein Abbild von unserem Empfinden ist, wie wir es natürlich wahrgenommen haben, ist schon eine persönliche Meinung.
Ist ja immer so, ja.
Absolut.
Das ist so,
ja, genau.
Und das soll so sein. Das heisst jetzt nicht, dass wenn wir etwas da nicht reinwählen in die Top 10, dass das jetzt eine schlechte Serie ist. Wenn jemand die Serie, die wir jetzt vielleicht nicht nennen, gut findet, dann unbedingt, oder? Jetzt, Hauptsache, die schaut und findet das gut. Und vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Vielleicht wählen wir ja etwas ganz weit vorne, wo ihr daheim sagt, nein, also das war jetzt nichts für mich. Und ja, wie du sagst, ist das ein bisschen zu empfinden, manchmal auch zu scharen, was ihm zuspricht oder nicht zuspricht. Genau. Werden wir jetzt sehen und herausfinden.
Man darf auch nicht vergessen, unsere Listen sind nie vollständig. Wir haben natürlich auch immer das Thema, dass so viele Serien produziert werden, auch international, nicht nur aus Amerika. Und entsprechend kannst du nicht alles abbilden. Das ist einfach schwierig. Das ist eine persönliche Präferenz, aber das eine oder andere wird sich jetzt nicht zeigen. Und wird die Überschneidungen sein oder eben auch nicht. Ich bin gespannt.
Genau. Ich denke, jetzt legen wir doch mal direkt los. Moski, Lass uns wissen, was auf deinem Zähne ist. Ich glaube, jetzt starten wir.
Ist wahr. Muss ich jetzt loslegen?
Du doch.
Ja, ich... Ja,
einer muss
ich
anfangen.
Ich lege los mit meinem... Einer muss anfangen, genau. Und ja, also, der halt. Nein, ich lege los mit meinem Lieblings-Streaming-Sender, wo wir immer wieder auch davon reden. Ich nehme es schon vorweg, nicht gesponsert sein. Hey,
vielleicht ja mal vor.
Könnten Sie mal etwas springen? Ich rede nämlich von Apple TV. Und dort habe ich eine Serie, die erst ist fertig wurde, wo ich jetzt auch auf die Jahresende noch geschaut habe. Und das ist nämlich Pluribus, wo jetzt ist rausgekommen. Von den Breaking Bad-Macher hat man da sehr viel erwartet mit dieser neuen Serie. Und das ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Dort wird nämlich die Menschheit so befallen von einem außerirdischen biologischen Virus, oder wenn man das so nennen will. Und die werden also wie eine Symbiose-Gemeinschaft. Ausser 11 Leute, unter anderem eben Carol, die wir dann verfolgen. Und die versucht dort einerseits so ein bisschen herauszufinden, was jetzt da überhaupt passiert ist. Und die ist so ein eine kreisgrämige Schriftstellerin, aber sonst ist die ganze Welt jetzt glücklich. Und sie stellt sich so ein bisschen dem, weil eben alle anderen sind so miteinander mental verbunden, die können miteinander kommunizieren und die sind eben alle in dieser Happiness drin, ausser eben sie, und sie stellt sich ein bisschen dem. Aber es geht eigentlich in dieser Serie nicht so wirklich nur um die Auflösung von dieser Geschichte, was jetzt da passiert ist, sondern eben so ein bisschen philosophische Fragen, die dann eben so ein bisschen aufkommen. Oder tue ich mein Individuum quasi opfern für glückliche Menschheit, weil es gibt weder Krieg, es sind alle happy, es gibt überall Frieden, alle haben genug zu essen, etc. Und das ist ein bisschen die Frage, die sich dort stellt. Sehr slowburning geht es dann auch so vorab. Der eine hat das vielleicht nicht so gefallen. Ich habe das gut gefunden. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen?
Also, ich kann ja da schon mal revealen, dass die Serie hier wieder wird vorkommen.
Bei mir auch.
Wir werden sie nennen wieder. Ich habe sie gesehen und ja, also ich habe durchaus der etwas können abgewinnen. Absolut. Also, wie du sagst, slowburning, aber durchaus eben, wie soll ich sagen, sehr sympathisch gespielt. Du eben auch mit dem Dystopie-Charakter, wie du es hast erwähnt, eben mit dem sich auseinandersetzen mit seinem Ich und dieser übergeordnete Virusmacht, die jetzt das gemeinsame Kollektiv gibt. Wir kommen darauf zurück, sage ich.
Ja, dann können wir ja weitergehen, wenn wir nochmal darüber reden. Dann tue ich dort auch noch gerne so ein, zwei Worte oder mal dazu beitragen. Ja. Dann gebe ich das Wort dem Mephisto in dieser Runde.
Ja, das kommt vielleicht überraschend. Meine Szene ist für viele vielleicht ein bisschen überraschend, weil wir sind in diesem Podcast die grossen Kritiker genau von dieser Franchise. Und wir bashen sie, glaube ich, das darf man fast ein bisschen so sagen, seit mehreren Jahren eigentlich immer wieder und kritisieren sehr scharf und scharfzüngig, dass uns die Produktionen einfach so nicht mehr überzeugen. Und trotzdem hat es bei mir auf Platz 10 Daredevil Born Again geschafft. Eigentlich die wieder kehren die Daredevil-Serie aus dem Haus Marvel, die eigentlich so lange unter dem Tisch gehalten worden ist, zusammen auch mit den ganzen Punisher-Serien verknüpft war. Und nachher eigentlich, wo das von Netflix weg ist, nachher über zu Disney gegangen, dann hat man relativ lang das ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Du hast jetzt eigentlich mit Born Again so ein einen Neustart, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist eigentlich nicht ein Neustart, das ist eine Fortsetzung, die wirklich auch anknüpft an die alten Staffeln. Wir sind wieder in Hell's Kitchen, wir sind wieder dabei, der Kingpin ist wieder da, der Daredevil ist wieder da, die Machenschaften gehen weiter. Insbesondere der D'Onofrio, der da wieder grossartig als Kingpin fungiert, finde ich. Er hat dort wieder wirklich als Bösewicht super funktioniert. Ich konnte wieder anknüpfen. Und das ist für mich in dem ganzen Marvel-Kosmos einfach so ein bisschen das Dreckige, das, das, das Dirty-mässige, das mir einfach zusagt, wo ich einfach müssen sagen mal, das schaue ich durch, so würde mir Marvel gefallen, so gefällt mir Marvel auch immer noch, auch wenn das eine Fortsetzung ist und so weiter, und schon viel davon ist produziert worden. Aber ich könnte mir so eine Vibe, so, wo Marvel halt einfach nicht mehr hat, wie in dieser Serie, das ist das, was mich eigentlich gut hat gedacht. Und Charaktere funktionieren, wir haben wirklich wieder sehr spannende Folgen drunter, es gibt ein paar gute, schöne Wendungen, also absolut von mir aus gesehen, die Marvel-Serie und die einzige Marvel-Serie in diesem aktuellen Jahr, wo es bei mir in Top 10 hat geschafft, generell Marvel, was irgendwo in den Top 10 hat geschafft, das kann ich eigentlich auch schon mal sagen, mit Daredevil Born Again. Und für alle die, die sich vielleicht noch an die Franchise wagen wollen, die müssten schon die alten Staffeln nochmal auch nachschauen, bevor sie mit Born Again einsteigen, weil man doch den Charakter-Arcs und so nicht ganz versteht, was da passiert. Darum gehe ich jetzt nicht zu nahe auf einen Inhalt ein, weil es eine Anknüpfung ist, aber ich frage mal zurück, habt ihr Born Again gesehen oder wie ist das bei euch so ein bisschen abgegangen?
Ja, ich habe Born Again Serie gesehen und wie du sagst, ich habe also einen guten Wiedereinstieg gefunden, es ist düsterer und so, sie hat es ganz knapp nicht hinein geschafft in die Top 10, aber gibt dir da recht, die Tonalität, die das hat, ist wirklich gut gelungen und der D'Onofrio ist natürlich eine Bank dort drin als Kingpin und ich muss schon sagen, dass die ist relativ gelungen. Kann ich zustimmen, ist bei mir jetzt gerade nicht drin, ja.
Ja, also der Charlie Cox als Daredevil funktioniert natürlich auch gut. Absolut. Will da niemand vorausnehmen. Margarita Leviva, der Brian Wall, also die sind alle immer auch noch gut. Ja, der Burntal kommt ja auch noch vor, aber nur wirklich ganz am Rand. Also es ist so ein Aufbau Born Again. Also Born Again, man merkt, man will jetzt wieder etwas starten. Das hat man so ein bisschen gemerkt, ja. Sorry, Moski.
Ich habe es nicht gesehen, ja, ich habe es nicht gesehen und die fordern auch nicht, also ich kann nichts dazu sagen.
Gut.
Yes. Jetzt kommt. Jetzt landen wir bei Netflix und darauf ist etwas gekommen, das meine Mut, glaube gerade ein bisschen gepackt hat. Das ist nämlich Last Samurai Standing. Und da ich doch immer wieder so ein bisschen Japan da bin, ist das eine sehr gute Miniserie gewesen. Es sind nur 6 Folgen. Und es ist so Martial Arts, Samurai, Schwertkampf-Style. Also es geht ja dort um 292 Samurais, wo dort so im 1878 dann so um ein Preisgeld kämpfen. Sie haben auch so Holzmarken um sich, um ein Haus herum. Und es geht eigentlich darum, dass sie sich den Weg müssen freikämpfen bis auf Tokio und eben dort dann das versprochene Preisgeld könnten abholen. Und es ist so eine sehr recht stark aufwendige, erstaunlich gut produzierte japanische Serie, finde ich. Und die Schauspieler sind ja durch die Bank eigentlich Japaner, praktisch, und auch die Regie und alles. Und das merkt man dem Ganzen an. Oder Artstyle ist ganz sogar japanisch. Aber mir hat so, das ist eigentlich eine kleine Überraschung gewesen. Also, wir haben, glaube ich, im Vorfeld auch schnell nochmal darüber geredet gehabt, bezüglich Vergleichen zu Squid Games gibt es da im Internet, wo es so ein bisschen das Kompetitive hat, aber für mich hinkt es dann wieder, weil eben die Samurai-Sache doch recht im Vordergrund ist und halt sehr viel Martial Arts halt dann durch das verknüpft. Und ich habe es gefunden, ich habe mich blauscht gehabt und es ist gekonnt inszeniert. Also man muss sagen, die Kamera und auch erstaunlich das Production Value für eine japanische Serie, wo man sich so, glaube ich, auch nicht gewöhnt ist. Also da hat der Auftrag von Netflix oder die Co-Produktion sehr gut voran. Also darum der Platz 10 für mich gerechtfertigt. Habt ihr sie gesehen oder etwas gehört von dieser Samurai-Serie?
Ich sage noch nicht viel dazu. Könnte sein, dass ich noch mal etwas dazu sage.
Okay. Mosk?
Ui, passi, also nicht gesehen.
Du hast sie nicht gesehen. Okay, fair enough. Ja, das ist mein Platz 10. Also Empfehlung an alle Martial Arts, Samurai, Schwertkampf-Fans, die mit japanischen Serien auch etwas anfangen können, Last Samurai Standing.
Yes. Ja, da bin ich schon auf dem Platz 9 und ich habe eigentlich auch das Serien-Highlight, wo alle vor allem haben drauf gewartet haben. Und Netflix ist zusammengebrochen. Genau.
Oh.
Habe ich jetzt noch fertig geschaut und ist bei mir auf dem 9. Vielleicht relativ weit hinter. Das könnt ihr jetzt noch mal sagen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen.
Moski. Ich muss schnell reingrätschen im Fall. Wir haben ein Match.
Oh, schon ein Match.
Wir haben ein Match mit.
Genau. Von was reden wir überhaupt? Nämlich Stranger Things, oder? Ja. Wo jetzt eben gerade ist rausgekommen. Am 1. Jänner noch die finale Folge und der Schluss ist rausgekommen. Und eben, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Von dieser letzten fünften Staffel.
Mir geht es eben ähnlich, wie du das sagst, oder? Mir hat es gelernt, Liebe als Franchise von den Duffer Brothers. Sie haben dort wirklich etwas super Tolles aufgebaut. Über mehrere Staffeln, jetzt in dieser fünften, gipfelt es ja zum Ende, zum Final. Und ja, das Finale, es wird ja im Internet überall diskutiert. Wie gut ist jetzt die letzte Staffel in sich, oder? Und eben gerade die letzte Folge und so. Und mich ist schon ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits hat es ganz liebliche Momente für mich drin gehabt in dieser letzten Staffel. Und mir sagt dann auch ein bisschen die Fallhöhe hat gefällt. Aber dort bin ich eben mir auch noch nicht ganz einig, hat es die gebraucht oder nicht. Und ich glaube, das ist so der Kritikpunkt, wo man nicht ganz drüber kommt. Also mir ist es immer so gegangen, darum ist sie hier eher weiter hingerutscht, weil ich so gefunden habe, okay, es hat noch ein bisschen mehr Emotionalität mögen verleiden, wobei es hat schon die Momente gehabt und so, aber es hat halt auch ein, zwei Folgen gehabt, die so ein bisschen ein Tief hatten in dieser fünften Staffel. Und das ist ein bisschen schade gewesen. Ich weiss nicht, wie ist es dir gegangen oder euch gegangen?
Ich darf noch nichts zu Strange Things sagen. ich sage dir noch etwas dazu. Okay. Und ich wage eine Prognose. Erstens, dass ich noch mal darüber reden und ich kann auch revealen, dass ich noch in den letzten zwei Folgen stecke. Darum, wir machen es ja spoilerfrei, machen wir jetzt auch nicht Sorgen oder so. Aber ja, trotz der letzten zwei Folgen habe ich für mich schon mal etwas gewagt, dazu zu sagen und sie auch reingewaltet. Und,
Aber komm, dann warten wir doch und dann reden wir doch den.
Vielleicht reden wir dann zu späterer Stunde nochmal drüber.
Nein,
ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, ich sage es schon mal.
Nein, dann tun wir doch.
Nein, alles gut.
Dann darüber reden, dann können wir nämlich gemeinsam darüber diskutieren, das ist doch viel besser, oder? Dann bist du, Mephisto, schon dran mit deinem Platz 9.
Ja, ich komme mit dem Exot, den wahrscheinlich niemand von euch drin hat. Und zwar habe ich ja dieses Jahr noch auf internationaler Ebene Eternauta geschaut. Das ist eine argentinische Endzeitserie, die ich euch auch mal empfohlen habe. Aber die habt ihr wahrscheinlich auch nicht, beide, ich glaube, nicht gesehen, so viel mir ist.
Doch.
Ah!
Habe ich gesehen.
Ich habe sie nicht gesehen.
Ja. Es ist ja so, wir sind alle ja grosse Last of Us Fans. Erstens mal von dem Spiel. Zweitens haben wir uns eigentlich auch auf die zweite Staffel gefreut und sind meiner Meinung nach alle ein bisschen enttäuscht aus dieser raus. Ich habe das auch so im Kopf. Und irgendwie habe ich dann so ein bisschen Bock gehabt, noch etwas anderes Endzeitmässiges zu sehen. Und habe Eternauta geschaut. Ist ja auch eine argentinische Produktion, internationale Produktion, die auf einem Graphic Novel basiert. Was darum geht, dass eine kleine Gruppe von Leuten in einer Welt muss überleben muss, wo ein Ereignis eintritt, das ich jetzt nicht revealen will, das dazu führt, dass Wetterereignis, also Wetterkapriolen, die Menschen in ihrer Umgebung, wo sie gerade sind, in Buenos Aires, umbringen. Und die Wetterkapriolen hängen mit Schneefall zusammen. Und sie wissen nicht, warum das so ist, aber sie merken, es stimmt etwas nicht und müssen in dieser Notsituation sich irgendwie durch diese Situationen durchkämpfen. Im Grunde genommen ist es, ja, 6 Episoden, 1 Staffel, ist im April auf Netflix gelaufen, also wirklich so ein bisschen, ich glaube, bei den meisten ein bisschen unter dem Radar. Und ich bin aus dieser Serie raus, es gibt auch 2-3 Kritikpunkte, wo ich ja oberflächlich muss sagen, ja, das hätte man besser können lösen, oder Klärung hinter dem Mysterium, zum Teil vielleicht ein bisschen flach, ein bisschen plakativ, aber die Atmosphäre, die Art und Weise, wie es erzählt worden ist, die Charaktere, wie sie interagiert haben untereinander, Das hat mich mitgerissen, darum habe ich es fertig geschaut und darum habe ich es auch in meine Top 10 hineingenommen, weil ich es die bessere, und auf das wollte ich jetzt raus, die bessere Endzeit-Serie habe gefunden, jetzt in diesem Jahr, gegenüber Last of Us für mich persönlich. Und ich habe es ehrlich gesagt, so ein bisschen wie eine Wiedergutmachung für mich persönlich ist es gewesen, gegenüber dem, wo ich halt mega hohe Erwartungen hatte in Form von Last of Us. Und jetzt mit Eternauta hat mich das zumindest ein bisschen getröstet. Und ja, darum habe ich das auf meinen Platz 9 reingenommen.
Ja, genau. Also bei mir jetzt nicht ganz knapp nicht reingelenkt in die Top 10. Ich habe es eben bei mir in den Honorable Mentions drin. Ich habe die wirklich auch sehr gut gefunden. Wie du sagst, die Atmosphäre. Ich sage jetzt, 4 von diesen 6 Folgen haben mich wirklich extrem gepackt. Und eben auch so hinten raus die Auflösung, ja, da bin ich eben auch nicht ganz so happy gewesen.
Ich glaube, das ist auch der grösste Kritikpunkt im Internet. Ja, genau. Ich glaube, der...
Haben sie jetzt nicht ganz reingewählt, jetzt eben in die Top 10, aber ja, wirklich empfehlenswert. Aber wenn ihr so ein bisschen das Endzeit, wie du sagst, mögt, dann könnt ihr da gut reinschauen. Ja, und 6 Folgen ist auch schnell weggesneakt.
Ist übrigens
es gibt
auch gut gemacht. Ja. Also die Bilder sind gut, eine gute Kamera.
Sehr.
Auch die paar Effekte, die man da braucht, also die auch Kulissen im Zusammenspiel mit Effekten und CGI, das hat echt sehr gut funktioniert. Das sieht eigentlich auch in sich gut aus und tut eine gute Atmosphäre aufbauen. Für eine internationale Netflix-Produktion, oder?
Ja, und auch die Figuren untereinander, die funktionieren wirklich sehr gut. Also das wird sehr gut aufgebaut und erklärt. Also von dem her, ja,
gute Empfehlung. Vielleicht muss ich mir das Trostpflästerchen da übrigens noch antun, weil Last of Us Season 2 hat es hier auch nicht rein geschafft. Und da werden wir im anderen Kontext ja auch wieder mal noch drauf zu sprechen kommen, leider. Wie du es hast gesagt, ich bin da so ein bisschen unglücklich als grosser Spielfan vor Franchise leider daraus raus aus der Season 2. Aber wie gesagt,
im das gibt ein schönes Streitgespräch, weil ich bin da ja nicht ganz so unglücklich wie dir, aber ich habe sie auch nicht jetzt in der Top 10, das habe ich ja schon vorhin erwähnt. Aber ich bin da nicht ganz so hart ins Gericht gegangen, wie dir manchmal
gehört. Okay. Gut.
Wir gehen los auf Platz 8.
Ich bin schon wieder.
Oder?
Bin ich schon wieder dran, oder? Mit Platz 8.
Yes.
Und ich sage jetzt mal, wahrscheinlich muss ich da auch schon wieder wenig drüber reden, weil wir unter Umständen da später nochmal drüber reden mit euch. Und ihr jetzt vielleicht sagen, was? Nur auf Platz 8. Und zwar rede ich von Adolescence. Von Netflix. Genau, der Tommy tut schon so
ein
bisschen.
So,
wenn wir das so machen.
Ich muss mich schnell beatmen.
Ja, ist ja fast schnappatmet.
Genau. Darum, eben, bei mir, ich kann es jetzt vielleicht vorwegnehmen. Und wir reden ja dann nochmal darüber, in dem Fall, um was es geht. Aber mit dem One-Shot über alle Folgen haben sie sich einfach keinen Gefallen da. Und dort habe ich die grösste Hochachtung, muss ich sagen, von dieser Produktion und zu machen. Aber für das Storytelling ist das für mich einfach nicht immer aufgegangen. Es hat sehr gute Momente drin gehabt, wo das sehr gut funktioniert. Und das wird Tommy dann später verteidigen. Ich sehe ihn schon im Bild.
Ich habe schon meine
Pause. Nicht nur der Tommy! Nicht nur der Tommy!
Oh, jetzt!
Ja, nur der Tommy. Der Mephisto ist noch ruhig geblieben. Und gut, also dort tun wir das auch vertagen. Adolescence bei mir halt nur auf dem 8.
Okay, da kann ich sagen, kommen wir garantiert nochmal zu späterer Zeit darauf zurück zu sprechen.
Das habe ich schon gewusst.
Alles gut, soweit. Wie gesagt, jedem seinen Platz, den er geben will. Und jetzt komme ich mit meinem 8. hier, den ihr auch wirklich nicht gesehen habt. Und jetzt kommen wir ins Comic-Genre. Es ist nämlich eine Comic-Serie und das war eine Empfehlung von meinem Bruder übrigens. Ich habe den Vorgänger gesehen von dieser Comic-Serie und es geht so um Rollenspiel-Attitude. Also das Ganze ist so ein bisschen angesiedelt. Wir reden hier, das, was ich gesehen habe, ist The Mighty Nein. Die ist aktuell gerade auf Amazon Prime. Und die Vorgängerserie heisst Vox Machina. Ist angelehnt an Dungeons & Dragons Pen & Paper. Und ist so eine Auskopplung von es gibt so Critical Role, heisst das. Das ist so ein Channel im Internet, auf YouTube könnt ihr das sehen, für alle, die Dungeons & Dragons eh feiern, Salz, Pen, Paper spielen. Es ist so ein Auszug aus dieser Mythologie und aus dieser Saga, also sprich mit Magier, Hexer, Zauberer, Trollen und all dem, was man so kennt aus dieser ganzen Geschichte raus, aus dem Dungeons & Dragons Universum. Und das ist jetzt hier einfach so Comic-Style-mässig von den Amazon Animation Studios gebracht worden, mit 9 Episoden, ungefähr an 40 Minuten, also auch relativ kurz gehalten. Und ich habe da echt wirklich mit Blausch gehabt. Ich habe schon bei Vox Machina mit Blausch gehabt, aber es ist schon ab 16, also es ist auch so ein bisschen blutig. Es geht doch ein bisschen zur Sache ab und zu, also wird manchmal brutal oder auch dialogmässig vielleicht ein bisschen expliziter und so. Aber es ist lieblich produziert, es ist wirklich schön gemacht, der Animationsstil hat stimmungsvolle Bilder, es ist auch frech, auch vom Pacing her recht gut gehalten. Es braucht auch nicht so viel Vorkenntnis, sage ich jetzt mal. Also jetzt bezüglich dem Dungeons & Dragons Feeling, das muss man nicht
innen. Du, lass alle, die Stranger Things haben gesehen, was
sind genau, das was ist
Dungeons & Dragons ist, ja.
Das ist ja jetzt revealed worden, all die Millionen Zuseher, also ja. Ihr seht, es ist wow. Also ich finde, diese Comic-Serie ist ein Applaus für all die, die eh mit Rollenspiel können, oder vor allem Fantasy, ich muss es vielleicht so formulieren. Mhm. Fantasy, Superhelden, Animation, eben, es ist eine Gruppe von kriminellen Aussenseiter. Es geht dort so um ein Relikt, das so im Königreich gefährlich wird, das so eine Macht hat und Seelen drin sind und alles. Und das Artefakt müssen sie eigentlich wie Berge beschützen und wiederholen und so und machen sich dort so klassisch auf einen Weg, vereinen sich näher eben die verschiedenen Helden, Hexer und Schwertkämpfer. Und genau, all die, die mit dem etwas anfangen können, ist es eine schöne Comic-Serie. Wirklich lieblich gezeichnet. Ich muss sagen, ich habe mich blauscht gehabt. Es ist schon sehr hoch gerated, also kann ich da Empfehlung aussprechen auf meinem Platz 8. Habt ihr das mitbekommen, ja, so etwas nicht. In diesem Genre? Kennst du es nicht?
Ich kenne es nicht. Okay, aber ich habe jetzt parallel heute das auf IMDb, weil ich es wirklich nicht kenne. Und es sieht noch interessant aus. Ich glaube, ich muss da mal reinschauen.
Absolut.
Ja, aber ich habe wieder mal Bock auf eine gute Comic-Animation-Serie.
Ja, und vor allem eben gerade im Fantasy-Genre sind wir jetzt filmmässig auch nicht wirklich verwöhnt worden. Oder? Alles, was so Fantasy-Sachen geht, ja. Ist eher mal. Oder? Man hat immer so, genau. Im Moment nicht so viel gute vor.
Also, sag nochmal, wo man das schauen kann.
Auf Amazon Prime ist es. Es ist zusammen, eben auch die Vorgängerserie, heisst Vogue Machina. Und die andere ist eben die aktuelle, die ich meine, ist The Mighty Nein. Und es ist übrigens noch ein Wortspiel, nämlich es heisst The Mighty Nein wie Nein. Und im Englisch heisst es eben The Mighty No. Also darum, sie haben dort so ein bisschen müssen mit Wortspiel jonglieren, weil die Übersetzung und Synchronisierung aus dem Englischen manchmal mit Wortspiel nicht ganz so im Einklang ist gesehen. Mm-hmm. Aber es ist cool gemacht. Cool. Absolut empfehlen.
Mephisto, Platz 8.
Platz 8 haben wir schon darüber geredet. Das hat der Tommy bereits in seiner Top 10 gehabt. Darum gehe ich nicht mehr so auf den Inhalt ein. Last Samurai Standing habe ich auch geschaut.
Oha.
Ich bin ja immer affin, wenn es um Schwertkampf geht. Und um Japan, Korea, whatever. Sei es auch historisch oder nicht historisch, aber das interessiert mich darum, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, da muss ich reinschauen. Ich kann eigentlich nur das wiederholen, grösstenteils, was Tommy gesagt hat, Last Samurai Standing auf Netflix, es ist sehr gut produziert. Ich finde die Parallelen zu Squid Game, da bin ich auch der Meinung von Tommy, die sind nur marginal. Es ist sehr gut gemacht, Kostüm vielleicht noch zu erwähnen, sehr gut, wirklich. Hat ein paar sehr schöne Kameraeinstellungen auch in den Kämpfen selber. Hat aber trotzdem noch eine fesselnde Geschichte. Und es ist nicht einfach nur, wir zeigen ein Turnier und fertig. Also das muss man vielleicht noch sagen. Ich finde auch, grösstenteils viel von den DarstellerInnen sind wirklich zum Teil auch ein bisschen unbekannt, dann muss ich die in unseren Breitengraden. Und die sind alle durchs Band gut. Gut gecastet, das funktioniert. Und das ist für so eine Produktion natürlich auch mit Netflix Kapital, aber es ist eine internationale Produktion. asiatische Produktion. Und ich finde einfach für das eine sehr hohe Qualität. Und Last Samurai Standing ist für mich wirklich eigentlich auch wie wieder, auch wenn ich jetzt gesagt habe, die Parallelen sollte man nicht ziehen. Für mich ist zum Beispiel Squid Game dreimal gestorben. Ich bin auch bei der dritten Season völlig raus. Hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und das ist für mich auch ein bisschen wie eine Wiedergutmachung, zumindest mit einer Story, die ein bisschen in diese Richtung geht. Auch wenn sie ganz im anderen Umfeld spielt. Und Last Samurai Standing kann ich wirklich jedem, der gerne feudal aus Japan oder feudal aus Asien, kombiniert mit Schwertkampf oder mit dem Kampf generell, Martial Arts, gern hat und dann auch noch gute Bilder, gute Charaktere, ans Herz legen. Also machst nicht viel falsch. Und darum hat es so in die hinteren Reihen von der Top 10 geschafft, weil mir die halt einfach auch ist im Kopf geblieben.
Mm. Und das, was du ansprichst wegen Kulissen und Plätzen, ist ja übrigens drei Orte, die ich auch vielfach in Kyoto gesehen, also der Kulturhauptstadt von Japan. Und das sieht man dann eben auch ansatzweise in den Kulissen. Und das ist eben auch gerade, wie du sagst, das feudale Japan relativ schön und akkurat eben mit den gängigen Kostümen, Kimonos eben auch abbildet. Also für all die, die so ein bisschen related sind ins Japanische rein. Sicher eine Empfehlung, absolut. Jetzt!
Yes! Bin schon wieder eh dran.
Jawohl!
Und ja, schon wieder auf dem 7. eine Serie, die vielleicht andere weiter vorne haben, eine zweite Staffel. Bei euch bin ich jetzt da unsicher, wie fest dass ihr da drinnen seid. Und zwar rede ich von Severance, Staffel 2. Die erste Staffel habe ich wirklich grossartig gefunden und ich habe mich auch mega gefreut jetzt auf die zweite Staffel. Und die ist nach wie vor gut. Ich meine, sie ist immerhin bei mir in der Top 10 innen. Und die ganze Produktion, das Niveau, haben sie wirklich können haben von dieser Bürocrew. Der geht es ja darum, dass die arbeiten da bei der Firma und die haben einen Chip im Kopf und er wird das Bewusstsein getrennt. Dass wenn du eben inne bist am Arbeiten und dann hast aber keine Gedanken mehr, wenn du alte bist, also wenn du heim gehst, ausgestempelt hast, weisst du nicht mehr vom Arbeiten, dann bist du dann in deiner Freizeit. Und jetzt kommen sie so ein bisschen dieser Firma und dann, was die überhaupt machen, so ein bisschen auf die Spur in dieser zweiten Season. Und ja, für mich ist es so ein bisschen die Zwischensaison, sag ich jetzt mal, Zwischenstaffeln jetzt vielleicht zu einem fulminanten Finale noch, wo man jetzt wirklich rausfindet, was jetzt da eigentlich richtig los ist. Und ja, darum hat es bei mir so nicht ganz vorgelenkt, aber nach wie vor auf sehr, sehr gutem Niveau. Mhm. Ich weiss gar nicht, habt ihr Severance Baby gesehen?
Ich muss sagen, ich bin da bei Severance noch stecken geblieben. Die zweite Staffel bin ich noch schuldig und habe die dieses Jahr eigentlich eben leider nicht gesehen. Ist noch auf meiner Watchlist. Also von dem her, ja.
Ich bin auch noch nicht durch. Ich stecke die ersten drei Folgen und dann habe ich irgendwie sind mir andere Sachen noch zuvor gekommen. Darum kann ich noch kein finales Fazit ziehen. Mhm. Aber ich glaube, Severance an und für sich hat immer noch eine Faszination. Aber ich weiss halt einfach nicht. Ich befürchte ein bisschen, dass es so eine Serie ist, die sich ein bisschen selber auffrisst. Aber mal schauen, ich will es jetzt noch nicht verschreien, was meine Meinung ist.
Nein, das glaube ich eben nicht. Aber ich hoffe jetzt, oder, dass sie vielleicht in Season 3 eben den Abschluss finden. Ich glaube, ewig kannst du das eben nicht haben, die Prämisse, die da ist. Und darum eben vielleicht so ein bisschen der Zwischenschritt gewesen. Aber nach wie vor finde ich es gut, auch wie man mit diesen Figuren, also man ist schon immer nah bei denen und mit was die für Emotionen erleben. Und also eben auf beiden Seiten, oder? Und ich finde auch die Schauspieler dort gut und die Schauspielerinnen, die ja immer wie auch das müssen wechseln, oder? Wenn das jetzt inne sind, dort verhalten sie sich ein bisschen anders, als wenn sie in ihrer Freizeit sind. Und das machen sie eigentlich gut. Darum Severance mit Platz 7. Und das könnt ihr schauen auf Apple TV. Wo sonst, oder?
Yes. So, wer darf als nächstes, Sibni?
Ich komme mal dran mit meinem Platz 7, denke ich. Und das ist etwas, was auf HBO eigentlich ausgestrahlt wird. Also mal nicht etwas auf Apple. Es hat mich selber überrascht im Fall, dass ich die eigentlich noch so ein bisschen, die hat sich ein bisschen weiter vorgedrängt bei mir, immer wie mehr, je länger die Serie ist gegangen. Und wir reden hier von It, Welcome to Derry. Also vom ES. Und Das ist ja eigentlich noch speziell, weil ich bin dort eigentlich in die Serie eingestiegen, so in den ersten zwei Folgen, und ich dachte, okay, ja, funktioniert das hier für mich? Es ist ja so die Erklärung vor Vorgeschichte, also so als Prequel eigentlich in den 60er Jahren, wo so die Entstehung vom ES, woher das es kommt mit der ganzen Mythologie. Aber dann bin ich irgendwie immer wie mehr warm geworden mit der Serie. Je länger die Serie ist gegangen, je besser hat es mich gedünkt in dem Psycho-Horror, wo das ES verstrahlt, und eben zusammen mit diesen Jungschauspielern, Jungdarstellern, mit dieser Truppe, hat ein bisschen Parallelen im Äußersten zu Stranger Things, wo es halt sehr junge Protagonisten sind, die sich nach dem Horror stellen, oder, von dem ES, und dann dort immer wieder konfrontiert werden, wenn doch zu, wo sie sind jetzt in Gefahr und so. Aber da hat sich eine gute Dynamik entwickelt. Und mir hat das recht gepasst. Auch optisch hat es mich gedacht, hat es wirklich zum Teil Stärken gehabt, wo vor allem der Skarsgård, wo ja dort, der Bill Skarsgård, der das It verkörpert, der Pennywise, macht das für mich gekonnt. Also er passt in dieser Maske rein, er kann das gut wiedergeben, eben der ein thrilling Faktor und so. Und eben der 60s-Charme, es ist ja auch vielfältig in dem Sinn inszeniert. Also es kommen ja dann auch Native Americans vor, also wo der dann mit so Stammesritualgeschichten oder mit Sachen, wie sie das ES haben weggesperrt oder ausgesperrt von der Realität, aus der gleich immer wieder eindringt in die Träume und so, und eben der Horror ein bisschen entfacht in dem Sinn. Drum, also mal, den Platz eben kann ich hier, glaube ich, für mich jetzt persönlich mit gutem Gewissen geben. Jetzt eine andere Frage. Wie habt ihr es mit dieser...
Ich bin noch nicht durch. Ich bin irgendwo in der dritten Folge. Darum kann ich kein Schlussfazit ziehen. Es ist ja auch etwas, was spät im Jahr ist gekommen. Und da hat sich gerade noch anders aufgedrängt. Darum würde ich dann vielleicht im neuen Jahr mal noch ein rückblickendes, kurzes Fazit machen.
Ja, ich glaube, ausführlich haben wir ja nicht darüber geredet. Wir haben nur so ein Vor-, also den ersten Einblick mal gemacht, gell, Tom?
Genau,
wir haben ja darüber geredet gehabt. Und ich habe es fertig geschaut und ich bin dort auch, also ich bin ein bisschen hin und her. Ich bin am Anfang, ich finde die erste Folge ist grandios. Auch gegen Schluss finde ich es gut, wo eben der Pennywise spielt, aber zwischen hat es mich einfach nicht so gepackt. Es hat so ein bisschen auch schlechte Folgen drin gehabt. Auch hier wieder mit den Kindern bin ich nicht so happy, dass jetzt einfach überall in jeder Serie müssen Kinder kommen, die irgendwie die Welt retten. Weiss ich nicht, ob das jetzt hier auch die gute... Also ich weiss, es hat natürlich jetzt hier mit dem Pennywise und mit dem ganzen It und so, hat es ja mit den Kindern zu tun, schon klar. Aber es ist eben so ein bisschen, vielleicht auch die anderen, Serien, wo das vielleicht ein bisschen runtergedrückt. Und da bin ich nicht ganz so happy gewesen. Ja, du willst etwas sagen.
Genau, es liegt mir noch etwas auf der Zunge, weil ich finde, sie haben zum Teil auch noch andere Sachen eingewoben, die mich persönlich auch noch beeindruckt haben, nämlich so in der POC, also die ganze Geschichte in den 60er Jahren bezüglich People of Color, wo dort dann auch noch thematisiert wird zwischendrin. Und das hat mich für eine Horrorserie ehrlich gesagt noch überrascht. Es ist so, je zwei Folgen wird es so zum Thema, halt ein bisschen Rassismus und Ausgrenzung und so. Und das hat mich eigentlich noch cool gedacht, weil klar, der Fokus liegt, wie du sagst, auf diesen Kindern und braucht es dann immer Kinder und so Zeug und Geschichte. Aber es hat mehrschichtige Themen gehabt bei It, hat mich gedacht. Also, dass sie eigentlich...
Ja, und genau das tue ich dort auch ein bisschen
ankreide, okay,
dass das wie nicht nötig wäre gewesen, etwas so zu der Geschichte dazu beizutragen. Es ist so, es hat wie zu viele verschiedene Geschichten gehabt, auch von den Familien, die so ineinander gewoben wurden, die es von mir aus gesehen ja, nicht hat gebraucht und nicht nötig wäre. Und dann, also, aber mich hat das ist so ein bisschen einfach persönliches Empfinden. Es ist gut gemacht gewesen und es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das zu dieser Zeit natürlich auch voll passt. Oder? Also von dem her ist das völlig legitim, dass man das dort reinwebt. Und vielleicht noch zum CGI hat es dort so ein, zwei Sachen, also dort auf dem Friedhof, das habe ich grottenschlecht gefunden, wo ja die Geister kommen, das hat ganz, ganz schlecht ausgesehen. Und aber dann auf der anderen Seite eben die erste Folge und dann auch alles mit dem Pennywise hat dann wieder sehr gut ausgesehen. So ein bisschen, darum ist es bei mir jetzt nicht in der Top 10 gelandet, aber okay. für mich. So.
Ja, für mich mehr als okay, wie ihr merkt, darum hier bei Platz 7. Ja. Also eben gerade durch die Vielschichtigkeit habe ich das halt mehr geschätzt. Und wie ihr seht, da gehen die Meinungen halt näher mal auseinander. Aber das ist so hier auch
schon legitim,
absolut ja. Gut. Yes, dann gehen wir weiter.
Platz 7. Ich kann noch mal etwas sagen, was schon ist gesagt worden. Ich habe es ein bisschen vermutet, dass das mehrere Mal genannt werden. Mein Platz 7 ist Pluribus, wo bereits ist erwähnt wurde. Pluribus ist für mich so ein bisschen auch, wie auch gesagt worden ist, ein bisschen eine Überraschung von diesem Jahr. Ich muss sagen, ich bin nicht durchs Band mit der Staffel zufrieden. Es hat Längen drin, es ist ja Slowburning auch genannt worden und so weiter, das ist sie. Aber was ich ihr sehr hoch anrechne, sie hat mal einen neuen Ansatz, eine neue Idee. Sie hat so ein bisschen Dark Humor drin, der wirklich manchmal ein bisschen abflacht, aber dann wieder kommt, aber auch funktioniert, wo wirklich zwischen muss schmunzeln und gleich die Ernsthaftigkeit nicht verliert. Und ich glaube, ich bin wirklich durchs Band weg, aber ich muss sagen, das ist etwas, was gut für mich hat funktioniert. Und ich würde mir eigentlich wünschen, klar, wenn man natürlich von etwas so grossem herkommt, im Serienbereich wie hier, der Vince Gillian kommt, muss man ganz klar sehen. Ich meine, da sind natürlich die Vorschlusslorbeeren extrem hoch. Und das hätte er schon nicht ganz können einlösen. Also, trotzdem, als Gesamtprodukt, als neue Idee, als neuer Ansatz, wie es aufgelesen ist, wie es gemacht ist, mit sehr vielen echten Showplätzen, mit sehr vielen Schauspielern, sehr viel gute Szenen drin, die wirklich in sich auch gut geschrieben sind. Aber sie hat ein paar Downer, ein paar Längen, aber als Gesamtprodukt hat es bei mir doch noch ein bisschen weiter vorne geschafft, weil sie mir im Kopf ist geblieben, weil ich über die Storylines nachgedacht habe, über die Wendungen, über die Idee von dem grossen Ganzen, von dieser Schwarmintelligenz, was das auslöst, wenn das so wäre und so weiter. Und da habe ich darüber nachgekehrt, das hat sie für mich noch mal ein bisschen gelöpft. Das ist jetzt eine von diesen Serien, die immer wieder ein bisschen rumgeschoben worden bei mir in der Bestlist. Aber die Staffel Pluribus kann ich wirklich weiterempfehlen. Das ist mein Platz 7.
Yes! Jetzt steuern wir auf die 6 zu, Moski.
Auf dem 6 habe ich eine Serie von Disney Plus. Und da weiss ich gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Und zwar rede ich von Paradise. Nicht wo gesehen. Für mich eine grosse... Beide schütteln den Kopf. Nicht. Genau, beide. Nicht gesehen. Und das war für mich eine grosse Überraschung, gewesen, muss ich sagen. Und ich darf eigentlich eben gar nicht viel über die Serie erzählen, weil das wäre alles Spoiler, aber in der Grund oder ganz am Anfang wird eigentlich der ehemalige Präsident erschossen oder ermordet, so, und sein persönlich Secret Agent ist eigentlich der Letzte, der ihn lebend gesehen und natürlich dementsprechend auch verdächtigt wird. Und so geht das dann eigentlich weiter und wir versuchen dann dort eigentlich herauszufinden, was da genau passiert ist. Und es kommt da das ein oder andere noch hinterführen, wo, darum kann ich eben gar nicht viel erzählen, das müsst ihr eigentlich so wie erleben, was da eigentlich genau alles dahinter steckt. Und das ist für mich so wirklich eine grosse Überraschung gewesen, weil so immer so ein bisschen mit einem Cliffhanger hört es auf und man wieder sagt, oh, was ist jetzt da los und wie geht es jetzt da weiter und man unbedingt will weiter schauen. Und es sind 8 Episoden, 3/4 Stunde je, das hat er also schnell durchgeschaut und wird eigentlich auch eben sehr vom Pacing her wirklich gut weitergetrieben und die Spannung auch immer hoch behalten, dass man eigentlich da dran bleibt, wirklich keine Folge, wo irgendwie ein Hänger drin ist, wo das eigentlich sehr, sehr schnell weitergeht und man dem auf, ja, der Lösung, was da jetzt eigentlich genau passiert ist, auf die Spur kommt. Darum, was ist das? Platz 6, Paradise. Schaut unbedingt rein auf Disney Plus.
Yes.
Da kann ich leider nichts dazu sagen. Ich habe natürlich darüber gelesen, habe den Trailer gesehen, aber nicht reingeschaut. Aber die Empfehlung ist natürlich angekommen.
Genau. Ja, dann fange ich mal hier mit meinem 6 rein. Und ja, das ist jetzt auch, da habe ich auch immer wieder ein bisschen hin und her. Also, wie es euch ist gegangen, bei diesen Serien schiebt man es immer wieder ein bisschen. Bei mir ist American Prime Evil auf dem 6 gelandet. Und ich muss sagen, das ist eine relativ kurze Miniserie, 6 Episoden. Ist so Thriller, Drama, Western vor allem. Ist ja auch eigentlich aus der Feder entstanden vom Mark L. Smith, wo der Revenant uns garantierter Begriff ist. Oscar nominiert, prämiert mit Leonardo DiCaprio. Und es ist eigentlich auch so martialisch veranlagt, oder? Also, es ist ein ungeschönter Western, eine brutale, harte Western-Story. Also, eben, es spielt dort Mormonen, die eine Rolle spielen, amerikanische Ureinwohner, American Native, also brutale Szenerien, Schlachten, ungeschönt, Skalpierungen, also wirklich nichts für zarte Gemüter, zum Teil in gewissen expliziten Szenen. Aber es ist nicht unbedingt nur die Brutalität, die hier eine große Rolle spielt, sondern ich finde, es ist auch gut gespielt von den Protagonisten. Also all die, die da... ich bin jetzt auch nicht ein Taylor Kitsch-Fan, aber er spielt es echt gut dort. Oder? Er ist dort der Isaac in dieser Hauptrolle, die sich dort durch den Western durchschlägt, mehrfach fast krepiert und überlebt. Oder in anderen Nebenrollen Joe Tippett, der da auch mit eben den Mormons verbandelt ist und so. Also es gibt ganz viele gekonnte Schauspieler, die da auch originale American Native, die sie haben genommen haben, also im realen eben zu den Ureinwohnern gehören. Und es ist so ein gutes Roundabout. Und jemand, der Western ein bisschen etwas abgewinnen kann und eben auch ein bisschen etwas Martialisches und so. Es ist gut geschrieben, sehr gute Kameraführung, Soundsetting, Production Value, also auch schauplatzmässig hat es meine Stimmungsbilder. Ja, American Primeval, also es geht ganz Western-Drama. Ich glaube, dir habt es glaub, auch gesehen.
Ich habe es gesehen. Ja. Ja, wer bei mir, ich habe es ein bisschen voraus, ich habe es auch gut gefunden, ich kann gerade einstimmen, also es wäre jetzt bei mir Honorable Mention gewesen. Ich kann es ein bisschen vorausnehmen. Dann muss ich es dann eher nicht mehr erwähnen. Aber ja, genau. American Primeval.
Yes, könnt ihr auf Netflix schauen, noch so als Marker. Es ist eine Netflix-Production.
Ju, 6 Mephisto.
Ja, jetzt werdet ihr auch gleich losschreien, befürchte ich. Mit meinem 6 werdet ihr auch sagen, wie kannst du nur auf 6? Das geht ja gar nicht. Mein Nummer 6 ist fast in der goldenen Mitte des Studio. Von Apple TV Plus. Und ich befürchte oder vermute, dass wir nicht das letzte Mal über die Serie reden, wenn ich euch in die Augen schaue.
Ja, wir genau. Reden nicht das letzte Mal darüber.
Darum könnten wir ja die Diskussion auf später beschieben. Mein Platz 6, das Studio, eine Comedy-Drama-Serie aus dem Hause Apple TV Plus, wo wir immer noch nicht gesponsert werden. Ich tue mich schon mal diesbezüglich rechtfertigen. Unter anderem produziert und mitgeschrieben von Seth Rogen und mit Catherine O'Hara und. Und alles Weitere tun wir auf später verschieben.
Oh, hey, mittlerweile ist das Plus weggehängt bei Apple. Es heisst Sorry. Nur noch Apple TV.
Sie ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich muss mich noch dran gewöhnen.
Wir haben es immer so drin. Jetzt
bekommen wir den Sponsorvertrag nicht.
Genau.
Ist gut. Genau. Klappt es nicht mit der Werbung? Genau. Nein, ich dachte, bevor wir jetzt ausufern diskutieren, machen wir doch das später, fair, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das weiter vorne wolltet. Aber ich hatte doch noch ein paar Sachen, die ein bisschen weiter vorne sind. Genau.
Sind wir gespannt?
Ja, das ist so. Und dann sind wir schon in der Mitte.
In der goldenen Mitte.
Also, aber wir haben ja ein paar, genau, aber wir haben ja ein paar Serien, die wir vertagt haben, wo es jetzt in der zweiten Hälfte vielleicht ein bisschen länger gehen. Und das ist bei meinem Fünfi auch noch wieder mal so. gut, jetzt wird es dann langsam.
Oder? Es komprimiert
sich. Es wird eng. Jetzt wird es ein bisschen komprimiert. Aber auch die ist gelobt worden, und ich weiss, dass ihr es auch beide gesehen habt. Und wieder Disney Plus auf dem Fifi habe ich die zweite Staffel von Star Wars Andor.
Könnte sein, dass wir nochmal also, darüber reden, ja.
Also, das, dann tun wir doch das auch verschieben, oder? Auf später.
Genau.
Andor, dann können wir dann zusammen darüber diskutieren. Das macht doch mehr Spaß.
Genau.
Mein 5. Andor auf Disney Plus.
Jetzt kommen wir zu meinem 5.
Die Heiz Plus noch, hey, oder?
Ja, die Heiz Plus, die heißt noch nicht.
Die Heiz Plus noch.
Da ist das Plus dabei. Nein, wir haben schon viel darüber geredet, respektive ihr beide, ich noch nicht. Aber ich kann es kurz hier fassen. Die Mitte hat für mich Pluribus erreicht. Pluribus habe ich am Anfang, wie es der Mephisto oder Tomoski auch schon erwähnt, also am Anfang bin ich eingestiegen und dort ist eben genau das dystopische, Science-Fiction, schwarzkomödiantische sehr hoch gewesen und ist gegen Schluss so ein bisschen abgeflacht. Leider, sage ich jetzt mal. Es wird ja eine zweite Season geben, das wissen wir schon. Hat ja einen Cliffhanger in der Season 1 von Pluribus. Aber ich habe es eben so erfrischend gefunden. Eben gerade der erste Teil von der ersten Staffel jetzt hat mir so einen neuen Kick gegeben. Ich konnte manchmal schmunzeln und lachen. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, oder? Weil eben genau der Schwarzhumor mir in Hollywood vielfach hat gefällt. Oder die Situationskomik, die dort entstanden ist. Und ja, das hat mir einfach Freude gemacht, muss ich sagen, die Serie. Und auch gerade die Hauptdarstellerin hat einfach wirklich sehr gut können performen, oder? Drea Seren hat dort das wirklich cool gemacht als Carol. Und ich bin gespannt auf die zweite Season. Also, ob sie dort wieder daran anknüpfen können, wieder ein bisschen mehr Pacing, vielleicht wieder ein bisschen eben das Rauchenfahren auch wieder ein bisschen frecher werden. I hope so.
Ja, ich hoffe so, oder? Es hat wirklich eine Folge drin, wo sie unbedingt einer Person etwas sagen wollte, durch das halbe Land durchfahrt und dann geht sie her und dann sagt die Person, ja, das weiss ich schon. Oder? Also, und das finde ich irgendwie, ja, da ist die ganze Folge irgendwie wie vergütet, oder? Und dann machst du wieder zwei Folgen weniger in dieser Staffel innen. Weißt du, ich bin dort ja dabei, oder? Dass man nicht nur immer dem Geheimnis eben auf die Spur kommt, sondern eben so der philosophische Aspekt, oder? Was macht das mit mir? Die Fragen werden ja aufgeworfen, auch mit dieser Einsamkeit, oder? Weil sie ja wie ausgeschlossen wird von der Rest von der Gesellschaft, oder? Weil die wie eine Gemeinschaft bilden und sie wie eine Reihe ist und nicht in die Gemeinschaft hineingeht und dann bist du so einsam. So all die Fragen werden aufgeworfen und das tue ich sehr hoch werden. Und irgendwie haben sie manchmal die Balance.
Aber vielleicht muss man so dort einwerfen, dass eben genau das, die dem Raum geben wollen. Eben all diese Distanzen, die die Leute, die Protagonisten müssen zurücklegen und so. Manusos, die da eben aus Lateinamerika auf sie trifft. So. Also das sind ja gewisse Distanzen, die gewisse Figuren halt. Darum, das Pacing kann ihn manchmal stören, aber sie lassen dem eben auch ein bisschen Raum. Und ich finde das immer mega schwierig, eben, ab wann stört es einem und ab wann ist es relevant, dass man eben dieser Einsamkeit oder dem Storytelling eben auch Raum gibt, weil vielfach gewisse Serien wird auch ein bisschen gehetzt, weil sie dort den Charakter auch ein bisschen zu wenig aufbauen. Und ich weiss, es ist eine Kunst, das zu brechen. Teilen Leuten ist es wird wie zu langfädig oder fast gar langweilig.
In der heutigen Gesellschaft oder
eben
mit der Aufmerksamkeitsspanne von einem TikTok-Video-Li,
ja,
wird das halt schwierig und dort schalten dann viel schon ab. Oder nehmen das Handy in die Finger und schauen gar nicht mehr richtig.
Genau,
und
darum finde ich es aber auch gut, dass man eigentlich die Leute auch vielleicht, das ist jetzt ein bisschen serienpolitisch, wie wir das auch schon diskutiert haben, vielleicht auch wieder zurück in die Ruhe findet und etwas mal auf sich lassen wirken. Oder gewisse Storytellings, gewisse Bilder oder eben gewisse Charaktere, die in so einer Einsamkeit versinken langsam und mit dem müssen die Schlag kommen. Also ich finde das so wichtige Sachen. Gerade eben, wie du sagst, in der heutigen Zeit, wo wir uns neben Streaming von einer Serie halt viel gehetzt geben oder nebendran schauen, müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen zurück auf das bewusste Schauen und dem ein bisschen Zeit lassen und Zeit geben.
Ja, ja. Sonst haben wir wirklich nur noch Folgen, wo wir ja jetzt heute nicht drüber reden, wo eben auch schlecht rauskommen, oder? Wo der Protagonist sagt, was er macht, so, ich hocke jetzt an dem Tisch, oder? Und genau, ja, weil du einfach nebendran im Second oder Third Screen noch bist und etwas machst und immer so nebenbei die Folge schaust und das wollen wir ja alle eigentlich eben nicht.
Oder? Genau, genau. Oder weil Self-Exposing wird heute, wie du sagst, in vielen Serien praktiziert. hey, ich bin der böse und so. Aber alle Hintergründe, die die Figur in sich trägt, oder die Relevanz, die das hat, oder eben die Einsamkeit, oder die Misanthropie, oder die Misstrauen, die da herrscht an der Gesellschaft oder an sich selber, das wird gar nicht so beleuchtet, oder? Und das finde ich schade, weil sehr viel Storytelling wird einfach plattgewalzt, oder? Und es gibt Regisseure, die das wieder ein bisschen zurückholen in Serien. Und dann wirkt es vielleicht, und das sage ich jetzt bewusst, vielleicht ein bisschen langfädiger, weil wir uns das eben gar nicht mehr gewöhnt sind, Figuren zu folgen. Oder eben ihre Hintergrundgeschichten besser beleuchtet zu sehen. Also von dem her, ja.
Also ich habe kein Problem damit, wenn man Sachen ein bisschen langfädiger erzählt. Ich habe das vorher ja auch ein bisschen angetönt in meiner Kurzkritik. Aber es gibt drei Buchentscheide in dieser Staffel, wo ich wirklich muss sagen, das ist schon gegen hinten raus nicht gut aufgelöst. Und das finde ich schade. Und ich habe noch dort einfach das Gefühl gehabt, das hätte man ein bisschen schnittiger, ein bisschen raffinierter können schreiben, gerade von einem Team, das kann, oder, mit dieser Vergangenheit, oder, mit der Breaking Bad vergangen. Also ich muss wirklich sagen, dort weiss ich einfach, das wäre noch ein bisschen besser gegangen. Trotzdem, sie ist ja auch bei mir in der Top 10. Also,
genau.
Ich habe ja die Intention, die da ist, geherrscht hat, die habe ich verstanden, die ist gut. Die Serie hat unglaublich viel Qualität. Aber sie hat einfach Kritikpunkte und die sollte sie vielleicht beherzigen, auch für eine zweite Staffel.
Absolut.
Genau.
Ja, genau. Mephisto.
Die Goldige Mitte ist bei mir eine Serie, die ihr beide, glaube ich, nicht habt gesehen. Wo ich aber schon eine Kritik darüber hier im Podcast gemacht habe. Das ist Chief of War. Das ist der beste Jason Momoa seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe es dann gesagt, und ich sage es jetzt wieder. Schaut die Serie, sie ist gut. Lasst euch nicht abschrecken vom Aufhänger Momoa, den ihr vielleicht aus den grossen Franchises kennt, wie Aquaman oder Fast and the Furious. Und das Gefühl hat, er kann irgendwie nur plakative Halt drauf, Halt gegen Harley Davidson verschnitten spielen.
Nein. Weil es ja wiederum den richtigen Streamingdienst hat produziert.
Weil es wieder mal eine Apple-TV-Produktion ist. Das ist korrekt. Merci für die Ergänzung, Moski. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann schon gesagt, warum. Wir haben hier ein Historiendrama auf den hawaiianischen Inseln. Wir haben rund um die Native-Geschichte von diesen Ureinwohnern. Von Hawaii und den umliegenden Inseln. Wir haben Kolonialthemen, wir haben Clan-Themen, wir haben Drama, wir haben sehr viele Naturschauplätze, die auch Originalschauplätze zu einem grossen Teil sind. Wir haben eine gute Produktion, wir haben gute Kostüme, wir haben eine sehr gute Story. Es wird sehr viel mit Sprache gemacht, was ich immer sehr hoch anrechne, den Serien, gerade wenn sie eben aus Amerika kommen, dass man sagt, hey, das ist ein Historiendrama und die haben Hawaiianisch zu reden und dann wird das auch so übergebracht. Liebe Grüße dort natürlich auch an andere Serien, die das gemacht haben und unter anderem Japanisch. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Qualitäten, die Chief of War für mich einfach speziell gemacht hat, ist mir in Erinnerung geblieben. Ich freue mich auf die zweite Staffel, ich will sie sehen und ich kann sie wirklich allen ans Herz legen, lasst mich nicht abschrecken, ihr müsst die Serie schauen, sie ist wirklich gut und es ist der beste Moment, den wir seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren hatten in dieser Serie, inklusive Kinofilmen. Für mich.
Okay.
Ja, ich weiss, wir haben dort die Folge zusammen aufgenommen, die du schon von dieser Serie hast geschwärmt, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, die nachzuholen und zu schauen.
Ja, ich glaube, ich hatte den Momoa-Abschrecker-Effekt, den du da beschrieben hast, halt schon ein bisschen gehabt, weil ich ihn zum Teil halt so in plakativen Rollen habe gesehen, eben wie du sagst, im gängigen Action-Kino, wo er schwache Rollen hat bekleidet, ist meistens halt auch ja, Drehbuch etc., der Aquaman, den ich noch im Ring habe, so Sachen. Manchmal hat es nicht gefittet. Also, sprich, die Qualität der Rollen, die er auch hatte. Was schade ist. Aber lass mich gerne mal vom Gegenteil überzeugen, ja.
Nein, also meine Empfehlung Nummer 5. Und jetzt gehen wir schon auf die letzten 4 zu, oder?
Yes.
Yes, yes, 4. Und ich habe da eine, die wir vertagt haben, und jetzt weiss ich nicht, ob wir da schon zu dritt drüber reden. Auf meinem 4. habe ich das Studio.
Oha.
Oder warten wir noch auf den Tommy?
Also, überraschenderweise muss ich sagen, ich komme später ins Studio. Nein,
Aha, du kommst später ins Studio. Also.
Genau. Ich schließe mich später dieser Diskussion an.
Dann machen wir doch das.
Also, ach, dann haken wir beim Tommy ein, dann bist du der Letzte im Umzug.
Genau,
das ist kurz so. Und soll ich in dem Fall mit dem Vieri kommen?
Du kannst mit
dem Vieri schon genannt worden. Das ist eben auch schon genannt worden.
Achtung.
Aber vor mir, und zwar ist meine Nummer 4 ist Andor.
Oha.
Jetzt wieder die gleiche Frage. Müssen wir nochmal reden? Oder müssen wir das noch ein bisschen rausschieben, bevor wir über Andor kommen? Ich schaue zum Tommy. Ich tue meinen Blick zum Tommy über den Schweif.
Berechtigterweise. Wir haben hier kein Match auf dem Vieri. Aber sie wird schon bald auftauchen. Sage ich mal.
Also nicht weiter
vorne. Sie wird schon bald auftauchen.
Also der... Reden wir, dann bist du zweimal gefragt, du bist der Diskussionsauslöser in dem Fall. Oha,
Achtung jetzt.
So, dann gebe ich ab.
Hast du aber dein Vieri.
Ja, was ist denn dein Vieri, wenn es denn nicht Andor ist?
Ja, jetzt kommt es. Das Vieri war für mich eine Überraschung und sehr eine positive. Es ist eine HBO Max-Produktion und heisst Task. Es ist ein Crime-Drama, Polizeidrama und für mich eigentlich so ein fast eine Überraschungsserie. Vor allem, dass sie hier auf dem Vieri für mich gelandet ist. Aber es ist stark. Insgesamt finde ich es stark gespielt von den Protagonisten. Und es ist auch ein bisschen balsam, vor allem der Mark Ruffalo, der hier ihre Hauptrolle ist als FBI-Agent, so von einer Task-Unit, von einer FBI-Task-Unit, die sich im Vorort von Philadelphia auseinandersetzt mit Verbrechen, von Verbrecherbanden, Rockerbanden. Und es ist noch speziell, weil es eben auf vielschichtige Art erzählt wird. Also einerseits gibt es da so ein Familiendrama, das dort ein bisschen rein spielt, also sprich auf der Gangsterseite von den Antagonisten. Und ich finde auch gerade dort, das ist mit dem Tom Delfry, der dort ihre Nebenhauptrolle, sage ich, als Bösewicht, also als Gangster ein bisschen weit, aber eben auch einen, der Robbie Pendergrast, oder, den er verkörpert, der drin, wird einem nahbar gemacht. Also es ist nicht nur so klischee-mässig gut-böse, sondern es werden hier auch Beweggründe manchmal aufgezeigt. Und für mich hat es dann so ein bisschen den psychologischen Touch, den die Serie in sich inne hat. Oder? Auch ein bisschen Drama, Dramaturgie, die aufgeworfen wird. Und nicht nur so ein Crime- abziehen, Hollywood-Gedöns. Oder? Es ist auch sehr erdig, finde ich. Also auch in den Bildern. Die Bilder sind schön, Stimmungsbilder wechseln dann kurzzeitig wieder so ein bisschen zu Schiessereien, die ab und zu, aber immer sehr auf gekonnte Art. Oder? Mal ein bisschen das Pacing höher, mal ein bisschen weniger. Gute Jungdarsteller auch, also ein gutes Roundabout von einem Cast, muss man hier sagen. Also das ist auch cool, also das eine ist auch so ein kleiner Bub, wo er wie in eine Kriminalität verwickelt wird, der Sam, und der Sam ist dann auch so verschöpft und wird dann auch aufgenommen vom Robbie Pendergrast, weil er dort ein Seich hat angezettelt, will da nicht zu viel revealen, und der Sam wird auch gut gespielt von dem Ben Louis Dougherty. Also es ist eigentlich alles in allem eine sehr gute Crime-Serie, kann man sagen. Also ich habe fast so ein bisschen Vibes bekommen. Nicht gerade True Detective kann man nicht gerade direkt vergleichen, aber einfach qualitätsmässig ist es auf einem sehr hohen Level, wie ich finde. Weil es eben so vielschichtig ist. Jetzt gebe ich euch noch weiter. Habt ihr etwas von Task, dieser Crime-Serie, mitbekommen?
Jetzt die ganze Zeit, während du geredet hast, habe ich mir jetzt überlegt, wie mache ich jetzt meine Überleitung? Weil ich muss jetzt... Weil sonst haben wir nur noch, tun wir immer noch Diskussionen rausschieben. Das können wir jetzt nicht machen. Das ist ja
Blödsinn. Nein, das wäre
drum komisch. Darum nehme ich jetzt ausnahmsweise vorausrevealen, meine Bronzemedaille im Jahr 2025 bei der Serie ist Task. Und die ist ein Platz vor dir. Und damit du jetzt so eine Leerlaufdiskussion hast und man nicht einhaken kann, ausser der Moski hat die Serie in allen Fällen auch noch gesehen. Aber er schüttelt den Kopf, darum denke ich mal, ich kann dort einhaken.
Und genau.
Mir ist es eben genau ein bisschen wie dir gegangen. Es ist eine Ich liebe Crime-Serien sowieso, darum ist es etwas, was mich gerade bei mir aufgeploppt ist. Vielleicht auch hier noch ein Vergleich auch ein bisschen zu Untamed, wo das Jahr auch noch ein bisschen ist, hin und her gegangen. Und hier ist aber die Qualität um einiges höher. Und der Mark Ruffalo wollte ich auch noch mal rausheben. Du hast jetzt schon auf einige Schauspielleistungen bist du eingegangen. Er ist hier wieder mal, dass er es kann, wissen wir. Er spielt immer wieder mal Charakterrollen. Er ist nicht nur ein Mainstream-Darsteller. Aber er funktioniert tatsächlich als der Ex-Priester-FBI-Cop, der selber auch Gewissensbissen hat, eine schwierige Familiengeschichte und entsprechend auch handelt, agiert innerhalb von der Serie. Und die Story ist sehr gut geschrieben. Sie ist sehr dramatisch. Sie hat auch wirklich eine Härte auch gegen Schluss, muss man wirklich sagen. Also da passieren auch zwei, drei Sachen, die recht heavy sind. Auch im Zusammenhang mit Kind oder mit Angehörigen von Kind. Also ich finde, das ist eine Crime-Serie, wo ich seit True Detective, um jetzt die Verweise aufzunehmen, Season 1, nicht mehr hatte das Gefühl, so, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und ich will jetzt die nächste Folge schauen, weil ich will jetzt wissen, wie der Fall eigentlich oder wie die Situation aufgelöst wird. Und sie wirklich das clever reingeschrieben haben, muss ich wirklich sagen.
Ich muss vielleicht noch schnell, um das Ganze abzurunden, finde ich eben auch cool, dass man nicht nur die Ermittlungen von diesen FBI-Agents sieht, die jetzt die VW oder den VW aufdecken, sondern man sieht eben auch eine Biker-Gang, die dort involviert ist, wie sie dann eine Hetzjagd machen, eben auf den besagten Robbie Pendergrass, auf die Figur, weil er dort sie wie ausgeraubt hat. Und ich finde das so spannend, oder? Dass alle am Ermitteln sind. Also Gangster wollen eigentlich eine Ausfindung machen, die sie abgezogen hat. Aber dann siehst du auch das FBI, das parallel ermittelt. Und das sind so unterschiedliche Spannungsbögen, die so ineinander reinfliessen.
Und ja, und gut ist, und böse ist auch sehr fliessend. Du hast ja das ein bisschen gesagt, oder? Also Charaktere, die du eigentlich immer so ein bisschen nach Gut- und Bös-Schema einstufst, haben dann hier so ein bisschen so Wellen. Und du bekommst Sympathie. Die Sympathie nimmt wieder ab. Du erfährst wieder etwas auch von einem, sag jetzt mal, negativen oder bösen Charakter. Aber du weißt plötzlich, der hat eine andere Familiengeschichte. Da ist etwas passiert. Darum verhält er sich so, wie er sich verhält. Es gibt aber auch, dann plötzlich wird etwas revealed. Und dann denkst du, aha, das ist tiefgründiger, die Geschichte, als man zuerst gedacht hat und. Das ist sehr gut geschrieben, weil ja, die Abziehbilder von Charakteren, die habe ich ein bisschen satt. Und das ist hier nicht der Fall. Und das ist das, was die Serie so stark macht. Und darum habe ich sie sogar aufs Treppli gewaltet.
Voilà.
Darum habe ich mein 3 schon vorgezogen.
Bei mir auf der, ja, das ist doch gut. Ich habe die bei mir auf der Watchlist, bin aber nicht dazugekommen, aber die hat mir jetzt einfach wieder mega lustig gemacht. Ich habe gerne das Crime, wo es dann noch so ein bisschen anders ist. Mark Ruffalo sehe ich auch gerne. Also da bin ich, ja, muss ich unbedingt reinschauen.
Unbedingt, ja.
Genau, aber ich mache gleich weiter mit dem 3, bevor ich dem Tommy das Wort überlasse, weil da kann ich es relativ kurz machen, weil die Serie ist schon genannt worden. Und vorhin habe ich nichts gesagt, auf meinem 3 ist American Primeval, wo der Tommy vorhin hat darüber geredet. Und ich habe das wirklich auch ganz stark gefunden, die Miniserie, also die ist abgeschlossen auf Netflix. Und ich habe das wirklich hier auch stark gefunden und gerade von Netflix stark gefunden, dass sie eben so ein bisschen das Echte und Verrauchte gezeigt haben. Und nicht mit ihrem Color Grading, weißt du, wie alles kaputt machen. Wie etwa ja in der Serie oder in den Filmen, oder, wo alles gleich aussieht bei Netflix, weil sie da so ein bisschen ihre DNA irgendwie reingeben wollen. Und das haben sie hier nicht gemacht. Und also wenn ihr eben einen Western erwartet, oder, wo der Cowboy in den Sonnenuntergang reinreitet, ist es eben nicht so. Oder da reitet nur noch das Ross mit einem mit einer Person, die kein Haar mehr hat, irgendwo in eine verstaubte Landschaft und mehr nichts. Oder? Und das Echte und wirklich von diesen Anfängen vom Wilden Westen, wo es eben wirklich wild ist, und dann verschiedene, ich sage jetzt mal, Interessensgemeinschaften, die es eben da gibt, wie du das vorhin erwähnt hast, und noch so ein bisschen das Mann-Frau-Rollenbild, das auch noch so ein bisschen reinspielt. Also das ist wirklich ganz gut gemacht und eben für mich auch eine riesengroße Empfehlung. Macht das 6 Folgen, abgeschlossene Serie auf Netflix, American Prime Evil. Schaut dort rein, wenn ihr es mögt verleiden, die Brutalität, die dort vorkommt. Den Finger müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufhalten.
Absolut. Ja, jetzt kommen wir zu meinem
Track. Über was können wir reden, Tommy? Über was können wir reden?
Tommy. Jetzt kommt's. Ich hätte es nicht gedacht, nein, es ist ja so.
Silberplatz, der Silberplatz.
Der Bronze.
Entschuldigung, habe ich Silber gesagt. Excuse, mein Fehler, excuse. Ja. Weil ich natürlich schon eins weitergedacht habe. Ich habe ja mein 3 schon revealed.
Ja, genau.
Ich nehme es wieder zurück. Sorry, Tommy.
Bitte. Zum Glück führe ich hier Buch.
Das ist sehr gut. Wo kommen wir
denn da her?
Gut. Sorry. Nein, die Bronze geht für mich an Andor Season 2. Das hat irgendwie mein Science-Fiction-Jahr gerettet, die Serie. Vor allem auch bezüglich Star Wars hat man ja wirklich sehr flache Storytellings gehabt in der letzten Zeit und so. Und auch gerade vom Production Value muss ich hier echt sagen, Disney hat es in vielen Serien ein bisschen verkackt, wenn ich das gerade so offen darf sagen, weil das Volume, das sie gebraucht haben, vielfach nicht funktioniert hat. Und hier bei Andor, dieser epischen Science-Fiction-Dystopie, hat für mich das insgesamt von den Settings, wenn wir jetzt nur mal Look and Feel anschauen, schon mal viel besser funktioniert. Sie hatten viel mehr Kulissen gehabt, wo sich Protagonisten drin bewegt haben. Man folgt hier wieder im Cassian Andor, dieser ganzen Rebellion, als Prequel zu dieser ganzen Todesstern-Geschichte, verkörpert von Diego Luna, und der Stellan Skarsgård ist mit an Bord wieder als Luden Rahel, und es sind alle eigentlich wirklich stabil gespielt, und das Ganze ist eben auch sehr, wie soll ich dem sagen, eben gerade auch brisant zum Teil, also auch politisch, wie das Empire jetzt da Leute hinmacht. Man sieht das auch nie so explizit in Star Wars, glaube ich. Das wird auch nie so richtig aufgerollt. Und das hat man hier in gewissen Episoden gesehen, wie der Schrecken vom Empire bei Star Wars auf die Leute wirkt. Und das sieht man explizit gerade in einer Folge, und das hat mich sogar überrascht, oder? Also, das ist auch regietechnisch, haben sie dem ein bisschen mehr Substanz gegeben, dem ganzen Star Wars-Gebilde. Weil man hat früher immer sehr viel mit Klischee, mit dem Darth Vader und so, aber hat nie so die Hintergründe beleuchtet. Die politischen Hintergründe, die Auswirkungen auf die Menschen, was ist eine Diktatur, was ist der Schrecken von einem totalitären System, und es klingt jetzt ein bisschen krass, aber wir sind heute mit dem konfrontiert in der Welt. Und für mich war es ein bisschen Genugtuung, dass man das in einer Science-Fiction-Serie à la Star Wars sogar gut, für mich sehr gut, hat umgesetzt. Und das hat mich erstaunt, dass man das bei Andor so gut hat können machen. Für mich ist das Gesamtpäckchen mega stark umgesetzt. Darum mit Platz 3. Also, insgesamt, so muss Science-Fiction sein. Und vor allem jetzt noch gerade Star Wars-mässig erwartet man das fast nie. Also ich bin ziemlich überrascht gewesen. Jetzt weiss ich nicht, wie dir es mit Andor hatte. Moski.
Du warst ja begeistert,
ja,
oder?
Also, ja, also wir sind ja da jetzt auf 3, 4 und 5 gewählt von unseren Listen. Richtig. Und ja, ich habe da dir nur zustimmen, oder? Ich hatte immer Angst gehabt, bis ganz zur letzten Folge hatte ich Angst gehabt, oder? Machen sie noch Fanservice? Kommt noch irgendeine bekannte Figur am Schluss noch rein, oder? Wie sie es ja
auch Mandalorian lässt grüßen, Mandalorian lässt grüßen.
Genau. Da hatte ich immer Angst gehabt, aber sie haben sie ja zum Glück nicht gemacht, oder? Mhm. Und es kommt ja auch, und das kann ich ja spoilern, ist auch schon das Titel her jetzt, also es kommt kein einziges Leuchtschwert vor, oder? In diesen beiden Staffeln von Andor. Und
genau.
ja, dann haben sie eben nicht auf den Fanservice geschaut und eben mal eine gute Geschichte geschrieben mit guten und echten Kulissen, oder was sie da haben aufgebaut. Und das sieht man und merkt man auch. Oder? Also dort auch die Hochzeit ist es, glaube ich, die sie feiern, oder zwei Tage lang. Das sind ja echte Kulissen, die sie dort haben gemacht. Und das ist das, was man spürt. Und das wird auch honoriert von uns, aber auch von den Fans. Und ist ja das überall gut gekommen. Und da sieht man, oder, was daraus wird, wenn man ja, das richtig macht. Und das haben sie hier übergebracht.
Ja, vielleicht sollten
mit diesen Themen, wie du sagst, ja.
Vielleicht sollten wir auch noch mal über die schauspielerische Leistung von Diego Luna reden. Ich meine, jemand, der so einen Hauptcharakter, Cassian Andor, so trägt durch eine Serie, durch diese Staffel, und wirklich ein Fixpunkt ist und einfach auch wahnsinnig nahbar und so gut dargestellt und wirklich mitreissend. Auch seine Kolleginnen und Kollegen nebenan reissen überhaupt nicht ab. Wir haben grossartige weitere Darsteller, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber er ist schon ein Fixpunkt. Also, und das da muss man einfach sehen. Also er hat dort, er reisst es wirklich mit. Klar, neben einem alten Holdegen wie dem Stellan Skarsgård ist es sicher schwierig, aber ich glaube, er sieht, er ist wirklich ein Fixpunkt. Und auch die weiblichen Darstellerinnen sind grossartig. Ich will da vor allem Denise Gu rausheben, wo Dedra Miro spielt, wo auch so einen sehr zwielichtigen Charakter darstellt und auch wirklich grossartig ist. Und sich übrigens auch zu dem, was du gerade ausgeführt hast, Tommy, eben, wie, was fühlt sich so eine absolutistische Machterhebung an? Hat sie sich ja in Bezug auf die amerikanische Politik unter anderem mal öffentlich geäußert, im Zusammenhang mit Andor und so weiter. Also, das ist eigentlich das. Andor verkörpert für mich das, was die Reise mit einem Star Wars Franchise kann hergehen kann. Die einzige kleine Kritik, ist für mich, wir haben wieder eine Story, die in between ist. Das ist meine einzige Kritik zu Andor, sonst wäre sie vom Eis. Weil Andor halt wieder eine Übergangsphase darstellt zwischen Filmen. Und das ist meine einzige, das ist nicht. Ich möchte jetzt einfach gerne mal etwas Neues. Ich möchte nicht wieder in der Timeline irgendwo hinten dran zwischen dem und dem noch etwas zwischen ihnen erzählt haben. Das ist aber mein persönliches Empfinden. Ich möchte endlich, dass man aus dem Star Wars Universum, das man in den 70er aufgebaut hat, sich jetzt ablöst und etwas Neues kreiert, das in die Zukunft schaut. Das für sich steht mit neuen Charakteren. Ja, hier sind es neue Charaktere, also Charaktere, die noch, eben noch nicht etabliert waren. Aber wo die, darum, meine einzige Kritik für mich ist das In-Between. Das ist das Einzige. Und sonst ist das, wäre das nicht, dann kannst du auch, wenn du mit Science Fiction nichts arbeiten kannst, das ist einfach eine der qualitativ besten Serien der letzten Jahre. Das muss man einfach ganz klar... als Gesamtprodukt, Staffel 1 und 2.
Absolut. Also, ja, ich gebe dir recht klar, eben neues Material in dem Star Wars-Universum braucht es unbedingt. Also, dass man nicht nur Sequel und Prequels macht von gewissen Sachen. Jetzt im Fall von Andor habe ich es natürlich sehr gut umgesetzt. Für das es eben das In-Between ist es meisterhaft, ja. Oder? Und da hat man auch ein bisschen mehr können... wie soll man dem sagen, weiter oder fertig erzählen als Prequel, woher und welche Beweggründe die Charaktere hatten, nennen beim Film von Rogue One, wo ja viele Leute auch relativ, also ich habe ihn super gefunden, wo ja dort nennen mündet in diesem Finale. Und ich finde das dann cool, oder? Also, dass man
sehr effektiv. Aber gleichzeitig kann man ja das auch, also Andor schauen, auch wenn man sonst mit dem Star Wars jetzt
das nicht weißt, ja.
Also, das kennt ja einfach jeder, aber wenn du jetzt da nicht bewandt bist und nicht alles hast gesehen, kannst du jetzt also Andor locker das schauen stimmt. Und du kommst raus. Du also, es hat nicht irgendwie, wie zum Teil bei den Marvel-Filmen, oder, wo du alle jede Serie und jeden Film musst sehen, also irgendwie nachkommst. Also, die Charaktere werden eingeführt, die ganze Geschichte wird erzählt und du, es ist einfach der Aufstand von der Rebellion, aber das weiss ja auch jeder von Star Wars. Also, kannst du schon schauen.
Und genau das macht es vielleicht auch gerade ein bisschen speziell, wie du sagst, weil es eben so ein bisschen entkoppelt ist, oder? Von dem ganzen Star Wars Fan-Franchise, wo man sonst betrieben hat oder muss betreiben, sobald es um Jedis geht. Dort haben sie sich fast wie ein bisschen draus genommen. Und ich glaube, darum hat es halt auch ein bisschen weit vielleicht auch halt gut funktioniert, weil sie dem nicht haben müssen gerecht werden. Egal, ob jetzt Fan oder nicht Fan, sie haben sich nicht an dem müssen orientieren, sondern haben sich nur, ich sage, in diesem Universum mit dem Look and Feel zum Teil, mit den Sachen beschäftigt. Aber sonst ist es x-beliebig, hätte es auch eine Science-Fiction-Serie sein. Und das ist cool. Cool. Es ist angelehnt im Setting von Star Wars, muss aber nicht dem Fanservice unterlegen. Und das macht es super. Das ist
absolut
schön. Ja, der Silberplatz. Silber. Wer eröffnet der Silbrig?
Der Maski eröffnet der Silberplatz. Silber. Komm.
Ich eröffne den Silberplatz. Und das ist eine Serie, da haben wir noch gar nie drüber geredet. Und ich vermute eben, ihr habt die beide auch gar nicht gesehen, weil das ist mal auf einem Streaming-Dienst, wo wir eigentlich...
Downton Abbey.
Okay. Es ist auch kein Bridgerton
rausgekommen, das Jahr. Spass. Ich habe ja noch einen müssen bringen, weil du ja unser Softie
ja,
bist.
Genau.
Drum, das ist ja...
ja genau.
Einen genau. Muss man jetzt noch zugestehen.
Genau, aber diese Serie ist alles andere Softie und die läuft auf Paramount Plus, die hat auch noch das Plus drin. Und ich rede von Mobland.
Wollte ich unbedingt schauen.
Tom Hardy. Genau, das ist auf meinem... Genau, ja. Und also die Schauspielerleistung, da komme ich dazu, ist grossartig. Ich sage vielleicht schnell, um was es geht. Es ist nämlich eine Gangsterfamilie und der Pierce Brosnan ist dort der... das Oberhaupt von dieser Familie in London innen, aber der ist so langsam ein bisschen, ich sage mal, auf dem absteigenden Ast und sie haben dann einen Twist mit einer anderen Gangsterfamilie, plus kommt noch ein bisschen Polizei rein und dort ist noch Helen Mirren, spielt seine Frau in dieser Familie. Und der Tom Hardy ist eben der Aufräumer. Der geht immer, wenn etwas ist.
Passt
ja. Wie im Pulp Fiction. Oder dort,
aber bei Havoc nur mit halber Ladung, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Dann kommt dann der Tom Hardy ins Spiel und geht dann aufräumen und alles organisieren, wenn irgendwie etwas ist schief gelaufen. Und nachher erleben wir dort eigentlich den Twist mit dieser anderen Familie und einem anderen Oberhaupt, weil ganz am Anfang wird eigentlich dort von der anderen Familie ihm sein Sohn, wird vermisst und wir wissen nicht was und der vermutet eben, dass das die Familie rund um Pierce Brosnan war. Und das ist grossartig und die drei Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die legen hier eine grandiose Performance her. Oder Pierce Brosnan kennt man da als schicke James Bond und hier spielt er einfach eben so ein bisschen. Ja, du merkst, er ist alt, also eben in der Rolle innen und einfach dort nicht mehr so auf der Höhe, wie er eben vielleicht früher mal war als Gangster und will aber das immer noch sein und dort sonst innen und seine Frau, eben gespielt von der Helen Mirren, die da immer ja, so ein bisschen hinter ihm so ein bisschen die Fäden zieht und nachher oder Tom Hardy grandios, also wirklich grosse Empfehlung, habe ich jetzt noch nachgeholt gegen Ende vom Jahr, sind 10 Folgen und die Schlussszene, die muss ich noch erwähnen, die ist grandios, weil die hört auf mit einem Rolling Stones Song und den hast du eh schon gewonnen und das ist
okay.
Nein, wirklich grosse Empfehlung, für sonst würde ich sie nicht auf mein 2 wählen, genau. Und spielt also alles in der heutigen Zeit, also nicht irgendwie von früher oder weiss nicht wann, alles.
Nein, Mobland ist schon bei mir, bei vielen, also von vielen empfohlen worden und ich bin einfach noch nicht dazugekommen, aber es ist etwas, was ich wahrscheinlich dem neuen Jahr nochmal wieder nachholen und dann noch vielleicht eine Nachkritik abgeben kann. Aber auf jeden Fall bei mir auf der Watchlist, ja.
Mir geht es ähnlich, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja. Hey Jungs, jetzt kommen wir. Ich kehre zurück ins Studio. Es ist so wie...
Jetzt können wir endlich die grosse Diskussion führen. Ich warte schon hure lang drauf.
Gell? Ja. Jetzt kommt eben das Studio Apple ja. TV. Ich habe es auf das 2 gewählt, weil... Hey, Scheiße, ich habe mich grandios amüsiert. Weil echt so viel gelacht und geschmunzelt. So. Echt gelacht und geschmunzelt habe ich in einer Hollywood-Serie einfach schon lange nicht mehr. Einfach die Satire über sich selber, über die Film-Mach-Showbiz-Art ist eigentlich so gelungen. Und der Seth Rogen spielt das selber. Er ist ja selber ein Schreiber und Kreativhirn hinter dieser Serie, auch mit unter. Und hey, der hat das einfach genäht. Du hast noch gesagt, glaube ich, Mephisto, hey, Hollywood kann sich fast nicht selber parodieren. Du bist ja dort immer so skeptisch. Ich bin es auch gewesen,
bis in die erste, zweite Folge. Das ist meine einzige Kritik an der Serie. Aber die ist eben sehr subjektiv. Das ist mein subjektives Problem.
Aber ich habe gefunden, die haben das echt wirklich krass gut aufgegriffen, wie eben die Hollywood-Studios manchmal sich selber beweihräuchern und besegnen und man nicht kann sagen, was jetzt dort eben er als, er spielt ja dort eben den Studio-Boss, wo er sich irgendwie an die Spitze durchkatapultieren will mit irgendwelchen flapsigen, kruden Ideen und es gibt ja auch so viele Gastauftritte von anderen Schauspielern. Und das ist eben auch so köstlich, der Brian Carsten, Zoe Kravitz, Who is Who von Hollywood, der da durch die Serie durchtanzt.
Ja, der Scorsese,
sich selber
spielen.
Genau, oder?
Ja, er hat natürlich seine Beziehungen lassen spielen, das hat man schon gemerkt.
Ja, ja. Steve Buscemi ist auch noch so jemand, den man erwähnen kann. Und. Also, es nimmt sehr viele Referenzen und es hat so viele Situationskomiken und jede Folge hat wieder so einen eigenen Charme, oder? Ich sage eigentlich nur Stichwort One Take, oder? Wo sie ja wieder.
Das ist die zweite, oder? Oder die dritte? Jetzt bin ich gerade unsicher.
Ja. Zweite Folge.
Zweite Folge. Oder? Die ist wirklich super. Die ist wirklich.
Oder dann habe ich mich
schief gemacht. Ja, und die Meta-Ebene, oder? Sie wollen einen One-Take machen, wo alles schief geht und sie ist in einem One-Take gedreht, oder? Genau. Also einfach, das ist wirklich grandios, oder?
Ja,
finde ich auch. Und genau, vielleicht auch die Golden Globe, oder? Ist grandios Verleihung, wo sie dort auf die Chippen nehmen, aber wie das rauskommt. Oder eben auch, wo sie das Casting machen, das habe ich schon erwähnt, das finde ich wirklich, weißt du, die Meta-Ebene, oder wo es darum geht, dass man jetzt eben alle tut berücksichtigen, oder People of Color und etc., oder dass man dort wie alle drin hat, wo ja eben das grosse Thema ja auch ist, oder, wo man ja auch immer diskutiert, auch in der Gesellschaft, auf Social Media, und sind wir das dort ja so ein bisschen wirklich sehr gut umsetzen, gleichzeitig nehmen sie es ja auf Chippy, aber es hat auch etwas Wahres drin und das ist so wie jede Folge. Das finde ich wirklich, der Humor wirklich grossartig umgesetzt.
Ja, also bin ich voll bei dem. Und auch so das Intrigante, oder? Nennen den Neid, wo immer wieder entsteht, oder wenn jetzt jemand sich in Szene kann setzen kann, der zum Beispiel irgendeine Idee aufwirft, aber dann nicht kann ehrlich sein darum, dass die Idee jetzt scheisse ist von einem Drehbuch oder einem Skript, oder? Wo sie nennen, zwanghaft so ein bisschen anlügen die ganze Zeit. Ja, es ist schon eine coole Idee, oder die eben. Also das habe ich köstlich gefunden, weil das eben genau so das Hollywood im Moment, wie wir es zum Teil ja auch wahrnehmen, widerspiegelt. Also dass die Produktionsfirmen oder eben auch Drehbuchautoren nicht der Mumm haben, zum Teil ehrlich zu sein, oder? Und auch unter den Regisseuren. Und da holt das Studio wirklich voll rein, oder? Und für mich funktioniert nennen die Selbstironie. Also aber wenn man etwas schlecht produziert, nur dass man irgendwie Kohle scheffeln kann, was man ja ab und zu einfach jetzt gerade aktuell erlebt, oder? Und das nennen der so revealed in dieser Serie, also so präsent macht, der Hollywood-Zirkus. Das habe ich, wie du sagst, habe ich köstlich gefunden. Und eben auch das Ganze mit Gendering oder bezüglich eben, wen müssen wir jetzt in der Serie haben? Ist es jetzt too much black people oder zu wenig? Und dann muss noch zum Ice Cube. Und im Ice Cube, wo der Hardcore-Hip-Hopper ist, muss ich mir erklären, ob er dort die Figur soll verkörpern oder nicht. Oder? Und eben, einfach, ich habe mich wirklich durch das Band köstlich amüsiert. Und darum ist das mein zweiter Platz. Ja.
Mir ist es gleich gegangen.
Das Studio, Leute. Also hier eine wärmste Empfehlung. Parodie, Satire, schwarzkomödiantisch, Showbiz-like. Hollywood nimmt sich selber auf die Chippy. Finde ich cool.
Bin ich. Mit dem
Silberplatz. Yes, Platz. Zwei.
Ich würde sagen.
Ja, ihr habt es schon gesehen, mein Platz 2 ist Adolescence. Wer hat es gedacht? Hat es nicht ganz auf Platz 1 geschafft, aber jetzt weiss ich halt nicht. Habe ich irgendein Match?
Nein, also jetzt muss ich halt gleich schon rausholen, weil jetzt können wir es nicht mehr.
Musst du es rausholen? Ja, eben, ja, sonst haben wir also, zweimal nacheinander. Wenn ja, wir es zusammen, glaube, zusammen tun.
Also jetzt komme ich und sage, es ist halt schon mein Gold. Es ist Adolescence, bei all diesen Diskussionen, der Moski hat es ja hier schon ein bisschen vorweggenommen, er war nicht ganz zufrieden mit diesen One-Shots und hat es nicht so cool gefunden. Für mich ist das, hat es funktioniert. Es hat mich auch emotional extrem abgeholt. Und gerade weil es halt so ein bisschen vielleicht noch außergewöhnlich ist, dass jede Folge in diesem One-Take gedreht ist worden. Also wir reden ja hier über ein psychologisches Thriller-Drama und von Steve Graham und Jack Thorne produziert. Hey, und das hat mich mega abgeholt. Vor allem eben auch der Darsteller, der im Zentrum ist, der junge Jamie Miller, der einen Mord vorgeworfen wird, verkörpert vom Owen Cooper, der ja dann auch einen Emmy hat gewonnen für den Nebendarsteller, der war dann 15 gewesen. Hey, das ja. ist, ich sage es einfach gerade raus, das ist eine Bank, das war mega gut gespielt gewesen. Auch der Steve Graham, der der Vater spielt, der Eddie Miller. Steve Graham ist ein emotionaler, grandioser, glaubhafter Schauspieler. Wie er die Tragie, dass man sie so...
Immer noch unterschätzt. Immer noch unterschätzt.
Das ist wahnsinnig, oder? Wie er das am Schluss vor allem, in einer gewissen Schlussszene, das Leiden, das er hat, dass man jetzt den Sohn in den Knast hat da und eben wegen dem Mord, der da im Raum steht, an einem Mädchen. Es geht doch ein bisschen hier um toxische Männlichkeit, es geht um Digitalisierung, Internet, Framing, Social Media, es ist alles drin. Mhm. Für mich eine wahnsinnig starke Serie. Sage ich jetzt halt aus meiner Perspektive, ich gebe gerade Mephisto über, also ich habe das wahnsinnig stark gefunden.
Sie ist für mich auch knapp nicht auf Gold, wobei mein Goldplatz auch ein bisschen ein Spezialfall ist, wo ich dann noch drauf komme. Aber es ist für mich einfach die Serie, die das Jahr sicher zu Recht für Furore gesorgt hat. Sie hat in ihrer Machart grossartige Ideen, sie hat in ihrem Inhalt grossartiges und sie hat in den schauspielerischen Leistungen herausragende Leistungen von teilweise Debütantinnen und Debütanten. Und das ist natürlich jetzt nicht vom Steve Graham, aber der von den Jungdarstellern. Und das muss man einfach sagen, das ist absolut grossartig. Und jeder, der Kind hat, jeder, der Heranwachsende daheim hat, der vielleicht auch im ähnlichen Alter ist, sollte die Serie eigentlich sowieso schauen. Und sie hat, zeigt wirklich eine wichtige Frage von unserer aktuellen Gesellschaft, insbesondere auch von der jungen Gesellschaft. Und das nicht mit einem moralischen Zeigefinger, sondern einfach mit der Realität und was das eben auch machen kann mit Familien, mit ihrem Umfeld, wenn solche Sachen passieren und die sind ja nicht an den Haaren herbeizogen und da wird auch nicht irgendetwas übertrieben oder völlig übertreibt dargestellt, sondern das ist sehr, sehr nah an Realität, leider und ist heute zum Teil auch ein Teil vom Alltag von vielen jungen Leuten. Und das muss man einfach akzeptieren. Und es ist so wichtig, dass es diese Serie gibt und das sollte eigentlich noch viel mehr Leute schauen. Und darum ist es für mich eine ganz klare Silber mit ein bisschen Goldanstrich das Jahr. Und eine absolute sehenswerte Serie, die man unbedingt muss schauen muss. Und für mich, es gibt praktisch nichts auszusetzen. Kritik von Moski, habe ich jetzt nicht so negativ empfunden. Ich habe die One-Shot-Idee sehr konsequent durchgezogen gefunden. Ja, ich verstehe, was er glaube ich meint, dass es zum Teil natürlich nicht immer das richtige Stilmittel ist für die Dramaturgie, aber trotzdem als Gesamtidee, dass man sagt, das ist unser Stilmittel, wir ziehen das durch alle Bänke, das finde ich konsequent und das muss man auch wieder loben. Darum, ja, Adolescence, ich kann nicht mehr
also, Weisst du, ich tue ja euch alles beipflichten und versteht mich ja nicht falsch. Ich meine, ich also in meiner Top 10 nicht. Ich sage ja nicht,
dass nein, es ist
ja
legitim.
Überhaupt nicht. Ich habe jetzt einfach nicht ganz führen gewählt, weil ich dort so ein paar Abstriche eigentlich gebe. Aber weiter sagen, die Themen sind extrem wichtig. Es ist, die schauspielerische Leistung ist wirklich sehr, sehr gut, die hier übergebracht wird. Also von dem her gibt es wirklich sehr, sehr wenig auszusetzen. Und jetzt bei der anderen Serie sind wir jetzt einfach ein bisschen mehr, weißt du, im Bauchgefühl so ein bisschen drin. Es ist natürlich auch ein schweres Thema. Dort ist auch immer so ein bisschen, oder? Was, ja, wie tust du jetzt das bewerten, oder? Das ist ja auch. Das kannst du ja, oder eben Teilserien kannst du ja gar nicht nebeneinander legen, weil es so etwas anderes wie aussieht, ganz anders rüberkommt. Du hast eine Comedy-Serie gegen Adolescence, oder wie willst du das gegeneinander aufwiegeln? Es geht ja gar nicht, oder? Und irgendwann musst du ein Ranking machen, der hat ein bisschen weit drunter, aber wie gesagt, wir reden ja hier nicht von einem Flop, sondern von
einer Top-Liste
und bei mir auch zu Recht. Tobi, dem brennt schon lange etwas auf der Zunge.
Ja, ich wollte noch etwas zum Weiterführen von dieser Serie sagen. Es ist nämlich so, dass sie keine zweite Staffel wollen oder werden machen, besser gesagt, sondern sie werden in diesem Stilmittel andere Serien wahrscheinlich produzieren. Das hat mich auch beruhigt, weil Adolescence braucht auch nicht eine weitere Staffel. Es ist an sich, in sich geschlossen. Und ich finde das auch gut, wenn man dort konsequent bleibt und sagt, hey, das steht für sich allein. Aber dass man sagt, hey, wir können im gleichen Stilmittel oder im ähnlichen Stilmittel weiterfahren in der Dramaturgie, in der Ausführung von so einer Geschichte, einer anderen Geschichte oder so, etwas gesellschaftskritisch zu erzählen, auch von vielleicht eben der Jugendnerv trifft, finde ich extrem wichtig. Und das war ja die Absicht von Steve Graham, eben gerade bezüglich Gewalt unter Jugendlichen oder toxische Männlichkeit. Jetzt speziell gerade in England hat ihn das schwer betroffen, weil es gerade mehrere Fälle hat gegeben, die so explizit waren. Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen, wo dann das ihm nachgegangen ist. Oder? Und darum hat er das eigentlich auch wollen produzieren. Ist zwar ein bisschen dramatisch, hat eben den Realbezug, aber eben auch sehr aufklärerisch und sehr wichtig. Und ich finde, um es jetzt provokativ zu sagen, das kann man auch gewissen Jugendlichen einfach vielleicht auch mal vor Augen führen. Oder? Also die Dynamik, die da kann plötzlich einkehren kann. Oder vor allem erwachsene Personen, die sich dem teilweise, zum Glück sind wir nicht immer gerade mit dem konfrontiert und gleich sind es halt Themen, die ihm betreffen können. Eben, wie geht man dann mit so Fragen um von der Digitalisierung, wie ist die Jugendsprache? Es wird ja dort viel so ein bisschen aufgegriffen, auch auf der Meta-Ebene zwischendrin, Vater-Sohn-Verhältnis und, oder? Und es ist eigentlich eine wichtige Serie, ja, gesellschaftlich betrachtet. Ich habe von mir aus schon abgeschlossen.
Du bist ja jetzt durch eigentlich.
Ich könnte dir das Buch gerne noch abschliessen.
Moski, deine Goldmedaille.
Meine Goldmedaille geht zu unserem gesponserten
Streamingdienst. Okay. Nein, aber nicht. Es ist schon ein bisschen auffällig.
Ja, es ist auffällig, aber es zeigt einfach wieder, wie, dass dort Klasse statt Masse ist bei Apple TV. Und was dort läuft. Und zwar habe ich auf dem Ace Shrinking das pure Gegenteil eigentlich von Adolescence, wenn du so willst. Das ist eine Comedy-Serie. Und dort sind wir in einem so einem Psychologenbüro innen, rund um Harrison Ford und Jason Segel. Und Jessica Williams ist dort noch drin und wir erleben eigentlich mit diesen Figuren dort mit, wie sie ihre Patienten, die zu ihnen kommen, die beraten und heilen, so ein bisschen, manchmal auf unkonventionelle Art und gleichzeitig haben sie selber auch ganz viele Probleme und müssen mit dem umgehen, die sich selber auch ein bisschen heilen. Und es ist klassische Comedy, also wirklich manchmal schon ein bisschen plumpen, einfachen Humor, sage ich jetzt. Aber das tut dort irgendwie so gut. Und mir sind einfach die Figuren ans Herz gewachsen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich habe das auch so ein bisschen durchgeschaut. Erste und zweite Staffel ist jetzt rausgekommen. Das vermischt sich jetzt so ein bisschen in meinem Ding. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was jetzt die erste und zweite Staffel ist besser gewesen, weil ich das in einem Rutsch durchgeschaut, anfangs das Jahr. Und es ist bei mir voll in die ja, gerade auf das Top aufgegangen und das ist jetzt immer noch, sind so ein bisschen Ted Lasso-Vibes aufgekommen. Und ihr wisst ja, dass ich das extrem mache, aber das ist auch kein Zufall, weil nämlich der Brett Goldstein ist schreibt dort mit am Drehbuch und er kommt dann in der zweiten Staffel auch selber als Figur dazu. Und ja, wirklich, also wenn ihr so ein bisschen etwas für, ich sage jetzt mal, so ein bisschen für das Gemüt braucht oder zwischendurch immer wieder könnt schmunzeln könnt, es hat auch ernste Themen drin, dann schaut doch rein bei Shrinking. Und es geht nämlich jetzt gleich weiter, Anfangsjahr kommt die dritte Staffel raus.
Schön. Okay, okay. Wieder mal, das könnte wieder so ein Ted Lasso-Typ werden von dir, wo wir ja damals so erst spät eingestiegen sind und dann müssen sagen, ja, ist schon gut.
Also ja, der Trailer habe ich gesehen und die Ausgangslage auch, was das angeht, aber ich habe sie nicht gesehen, weder Staffel 1 noch 2. Aber wenn du das da auf das Goldtreppchen wagst, in dieser Feel-Good-Mood, wo du das hier über zelebrierst, dann wird da sicher absolut etwas dran sein. Also sonst wäre es nicht gut, muss man sagen.
Hey, sonst wäre es nicht gut, genau. Genau.
Merken wir uns. He?
Ja, gönnt euch das.
Wir gönnen es. Das.
Und ja, weil jetzt eben kommt die dritte Staffel raus. Wer weiss, was heute in einem Jahr
niemand weiss.
Erzählen,
niemand
oder?
Weiss. Aber Ted Lasso kommt auch zurück. Ted Lasso kommt auch zurück.
Ted Lasso kommt auch zurück, ja. Das wird schon schwierig. Gut, da ja, habe ich ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen.
So, jetzt müssen wir jetzt Schlussbuch machen, oder was? Habt ihr das jetzt mehr überlassen? Ja, jetzt wird's.
Das überlassen wir dir.
Ja, ich mache es echt sehr unüberraschend. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle sagen, ihr werdet jetzt sagen, hä, das macht gar keinen Sinn, du bist ja noch gar nicht fertig, das geht ja gar nicht und so. Aber ich mache es sehr unspektakulär und mainstreamig auf meinem goldigen Platz 1 dieses Jahr ist Stranger Things. Warum? Kann ich erklären. Weil dir jetzt natürlich zu Recht sagen, ja Moment, jetzt hast du doch am Anfang von Folge gesagt, du bist noch gar nicht fertig. Und du weißt ja das Finale noch gar nicht ganz, um 2,5, 1,5 Folgen. So. Und das ist natürlich korrekt. Aber, ich muss das schnell ganz kurz in einer Minute herleiten. Ich habe in den letzten 1,5 Monaten alle 4 Staffeln nochmal geschaut. Und zwar, weil meine Partnerin das noch nicht richtig hat durchschauen konnte und sie gesagt hat, sie wollte das noch schauen. Und ich habe dort mitgeschaut. Und ich habe nochmal das ganze Feeling mitgenommen. Auf das Endjahres, man muss ja sagen, für die, die das vielleicht nicht wissen, die meisten werden es wissen, die finale Folge ist ja Silvester rausgekommen. Wir sind kurz nach Silvester. Und ich sage, für mich ist das Gesamtprodukt Strange Things als eine der letzten grossen Mainstream-Hollywood-Produktionen etwas, das mich wirklich nochmal anknüpfen konnte. Ich habe jetzt noch das Feeling, die Emotionen aus diesen alten Staffeln mitnehmen können. Und ich muss ganz klar sagen, jetzt auch im Rewatch, so viele Sachen sind nicht schlüssig. So viele Sachen gibt es zu kritisieren. Aber die ganze Story um die Gruppe von diesen jungen Erwachsenen und von diesen anderen Protagonisten, die ganze Science-Fiction-Story, die vielen Reminiszenzen an die Klassiker, die Art Kino, wo wir so nicht mehr haben, in so vielen Film- und Serienproduktionen, die Kulissen, die Ideen, die Kreativität, wo Hollywood mal ausgemacht hat, in den goldenen Jahren, in den 90er Jahren, in den frühen 2000er vielleicht auch noch gerade, aber natürlich auch in den 80er Jahren, wo es sehr viele Anspielungen hier gibt, wo am Sterben ist, weil wir von Mainstream-Franchises, ja, Stranger Things ist schon eine Franchise, aber es ist jetzt abgeschlossen, es wird abgeschlossen sein und ich für mich habe einfach nochmal das als Gesamtprodukt bewertet, mit dieser 5. Staffel, mit allem, was ich schon gesehen habe. Und ich will unbedingt, dass Hollywood Teile aus dem wieder rausnimmt und das wieder in Unterhaltungsformat packt. Dass sie so fangen neben ihnen, da habt ihr Beispiel gebracht, ich auch, Adolescence als britische Produktion, aber zum Beispiel andere Hollywood-Produktionen, die mit Inhalten gut können schaffen, wie Task zum Beispiel und so weiter. Aber dass sie wieder das Abenteuerfilm, das Blockbuster-Feeling, wo Fehler hat. Ich meine, die Serie hat noch und nöcher Fehler und Kritikpunkte. Aber als Gesamtpaket ist für mich einfach Strange Things etwas, was unbedingt da wieder braucht, als Unterhaltungsformat, wo wir alle am Abend können vor dem Fernsehen hocken und wo wir wieder darüber reden können, wo dann wieder, hey, hast du das gesehen, was passiert ist und so weiter. Und diesen Format, denen verzeiht man viel. Ich sage, früher haben wir dann den 24-Effekt gesagt. Und das ist das, was Stranger Things wieder bei mir hat ausgelöst. Und darum ist es für mich so ein bisschen eine spezielle Nummer 1 dieses Jahr, weil ich gerne in die Zukunft schaue und denke, ja, Hollywood, wenn ihr wieder so grosse Produktionen machen, macht es doch in dieser Richtung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich jetzt auch vom Finale noch wieder enttäuscht werden. Ich will dort auch keinen Spoiler, aber für mich ist einfach die Charaktere, ich habe mit denen mitgelebt, ich habe die Emotionen geteilt, ich habe die Geschichten geteilt und ja, das ist mir alles klar. Wenn man das in dieser Parallelwelt realistisch betrachtet, die Kinder wären wahrscheinlich nach der ersten Staffel auch in der Psychiatrie, das ist völlig klar. Aber das ist eine Abenteuerserie, es ist eine Science-Fiction-Abenteuerserie, wo ich eine Geschichte miterleben will. Und sie hat wirklich so viele gute Sachen drin, so viele schöne Reminiszenzen, aber auch viele eigene Ideen. Und bitte, wenn Blockbuster, dann wieder mehr von dem. So, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten.
Also, ich muss das vielleicht noch schnell abrunden, dass ich da noch ein bisschen darauf einschwingen kann. Ich glaube, du schaust ja das jetzt hier praktisch als Gesamtwerk an.
Ja, absolut, ja.
Und das kann ich dann nachvollziehen, oder? Weil du jetzt gerade so viel von Stranger Things mitbekommen hast und so, wirst du hier, wie du es ja jetzt schon angetönt hast, gewisse Sachen verzeihen, oder? Was andere das ist
eine subjektive Bewertung.
Genau, ja. Das ist sehr subjektiv. Ja. Und es gibt auch dort grosse Diskussionen, sogar in Fanforen, wie gut findet man es oder wie nicht gut findet man es. Aber als Gesamtwerk gebe ich dir natürlich wirklich recht, dass Stranger Things etwas bewirkt hat im Serienformat und auch wirklich stark ist gewesen. Wie du sagst, die popkulturellen Referenzen aus den 80er Jahren, die waren wahnsinnig gut eingewoben gewesen. Eben, ich sage nochmal, man kann das auf ganz viele unterschiedliche Arten betrachten. Auch jetzt die Serienstaffelfinale kann man auf ganz unterschiedliche Arten betrachten. Für den ist es zu wenig und so, für den ist es auch sehr okay und schön und gut weiterverzählt oder fertig verzählt. Und ja, es sind alles Meinungen. Am Ende vom Tag, und das finde ich jetzt noch gerade so eingeschwungen auf die Zukunft, von, was du jetzt da antönst, von wegen Serienformat, Duffer Brothers haben durchscheinen, gerade erst in einem Interview habe ich gehört, dass es ein Spin-off wird geben. Es wird aber nicht mit Stranger Things in dieser Welt spielen, weder mit Schauspielern von Stranger Things, mit dem Cast noch sonst irgendetwas. Es wird einen minimalen Bezug geben zu dem Universum von Stranger Things. Einen minimalen. Aber wird auf einer ganz anderen Ebene spielen. Und ich sage ja, der gebe ich dir recht, Duffer Brothers, was das Gesamtwerk angeht, haben wirklich etwas Gutes können erschaffen. Absolut. Und das wird wahrscheinlich vielleicht die Spin-off-Serie, wenn es dann mal so weit kommt, auch wieder auch können machen. Und sie haben schon etwas ausgelöst. Absolut. Aber
was
halt
was ich vielleicht noch ganz kurz, ja. Dann bin ich still. Was ich noch schnell aber sagen ist, es ist schon eine wahnsinnige Schwierigkeit, wir kennen es von Game of Thrones, wenn du so einen Hype hast, wenn du so viel Druck hast durch die Zuschauer und durch Abrufzahlen und Hollywood und Netflix von dir einfach viel erwartet, ist es wahnsinnig herausfordernd, glaube ich, als Drehbuchautoren, das dann auch super zu Ende führen. Und diese Herausforderung, die will ich nicht unbedingt haben. Wenn du mit einem neuen Format, grossartig, wie Adolescence kommst, der völlig unverbraucht ist, hast du ganz eine andere Ausgangslage. Wenn du nach 4 Staffeln noch einmal musst du ein Finale schreiben, wo dann irgendwie alle ein bisschen befriedigt. Und das ist extrem schwierig, weil man einfach das Produkt noch nicht wollen lassen sterben. Vielleicht wäre es konsequenter gewesen. Wir sagen oft lieber eine Staffel weniger oder 2 Staffeln weniger und aufhören und fertig, als schlecht rausgehen. Game of Thrones hat es bewiesen, dass es eben ein Problem gibt. Und ich hoffe, dass sie es einigermaßen rund abschliessen können. Ich werde es jetzt gerade erfahren mit eigenem Leib und werde im neuen Jahr euch das noch revealen. Aber bis dahin bleibt mal meine Goldmedaille. Und jetzt bin ich schon draussen und verabschiede mich aus dem Best-of-Serie 2025, weil ich habe mein Schlussfazit schon gemacht und übergebe einem Moski noch das Wort.
Ja, nur ganz kurz, ich habe am Anfang ja nicht darüber geredet bei Stranger Things. Ich glaube, sie haben einen guten Abschluss gefunden. Sie sind auch würdig, weißt du, nochmal auf alle Figuren eingegangen, wo zum Finale gehört, ich sage jetzt vor einer Serie, in dem Ausmass, oder, wo wirklich auch der Lagerfeuercharakter wieder hervorgerufen hat, eben, dass man beim Mittagessen darüber redet. Ich habe es gesagt, Netflix ist zusammengefallen, Kate Bush ist in die Hitparade gekommen, weil ein Lied dort drinnen vorkommt. Und all diese popkulturellen Sachen, das hat Stranger Things und ich finde, sie haben ein gutes Ende gefunden. Für mich hat es in dieser Staffel 5 ein paar Sachen drin gehabt, auch vom Set her, muss ich irgendwie sagen, die mir nicht gefallen haben. Weißt du, wie es ausgesehen hat, da, oder die komische Masse, die da irgendwie verläuft, hat irgendwie komisch und einfach auch so ein bisschen nach Studio ausgesehen. Aber dann auch die finale Staffel oder Abschluss habe ich dann okay gefunden und gut. Eben, ich habe es ja auch drin in dieser Top 10, also es ist nicht irgendwie eine Enttäuschung von dem her. Absolut. Und dass du das als Gesamtwerk auf das Eis wählst, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Gut, ihr seht, Meinungen sind gemacht. Wir haben unsere Top 10 Serien hier euch bekannt gegeben. Ich hoffe, ihr könnt hier einige Tipps mitnehmen. In das kommende Jahr. Das wird spannend, das neue 26. Und wir werden euch bereichern noch mit unseren jeweils Top 10 Filmen in der nächsten Folge und wünsche euch mal schon eine gute Zeit im neuen Jahr, einen guten Start und habt's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Tschüss, ja, bis gleich. Wir kommen wieder kurzum mit den Filmen. Bleibt dran. Tschüss zusammen.